Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich glaube, so komfortabel wie heute wurde dieser Podcast selten aufgenommen. Ich habe nämlich tatsächlich den überragenden Einfall gehabt, mir ein Sitzkissen zu besorgen, das mich jetzt wie auf Wolken auf meinem eigentlich ziemlich harten IKEA-Holzklappstuhl bettet. Das heißt, wir werden uns heute noch intensiver und noch entspannter als sonst mit der NBA beschäftigen. Wir, das sind der heute, glaube ich, ungebügelte
Ole Freaks.
Und ich, Max Marbeiter. Ole ist leitender Redakteur von NBA Deutschland. Ich war früher bei NBA Deutschland, habe mittlerweile nicht mehr so viel mit der NBA beruflich am Hut, privat aber doch nochmal ganz gern. Das heißt wiederum, dass wir uns so langsam auf die neue Saison einstimmen müssen. Wir sind wieder eine Woche näher dran und wir haben ja vor zwei Wochen damit begonnen, euch jede Woche eine Division näher zu bringen. Letzte Woche hatten wir die Southwest Division, beziehungsweise benennen wir die Divisions ja immer um, denken uns eigene Mottos aus, die sprichwörtlich für die neue Saison in der Division stehen könnten. Und letzte Woche standen zur Wahl die Add a Little Seasoning Division, war meine Idee, und die No Country for Old Men Division, das war Oles Idee. Fandet ihr am Ende besser? Deutlich besser, ne?
Lag das an dir?
Ja, ich schlafe ein bisschen schlecht seit ein paar Tagen.
Ja, gut, kann ich verstehen. Als dann diese endgültigen Resultate reinkamen, habe ich auch gedacht, puh, nicht, dass der Max jetzt wieder sich verkriecht und nicht mehr aus dem Bett aufstehen kann. Und
also ich habe kurz auch mit dem Gedanken gespielt, das Mikro an den Nagel zu hängen.
Ja, bitter.
Es war bitter, aber langsam komme ich wieder klar. Vor allem, nachdem ich das Ergebnis für diese Woche gesehen habe, weil großer Dank an euch, es hat wunderbar funktioniert. Wir haben ein ziemlich klares Ergebnis gehabt. Diese Woche geht's um die Atlantic Division. Auch mit Recht, finde ich.
Das findest du als Bulls-Fan?
Ja, weil die Central Division, die Kategorien machen für mich in der Central Division relativ wenig Sinn, weil sowieso sowohl interessantestes Team als auch interessantestes Big Picture als auch, du weißt, was ich meine.
Bester Spieler heute und in drei Jahren. Bulls Division, größter Sprung, Bulls.
Bulls, größter Fall, nicht die Bulls. Ja, es gibt nur eine Antwort für mich, von daher fand ich mal, war es schön, sich mit der Atlantic Division zu beschäftigen und so ein bisschen für Vielfalt zu sorgen. Und da ich verloren habe letzte Woche beim Voting, würde ich sagen, fange ich diesmal mit dem Renaming an. Bist du damit einverstanden?
Absolut.
Perfekt. Ich würde die Atlantic Division für die kommende Saison King of the North Division nennen. Warum? Ganz einfach. Folgendes. Der König ist in Richtung Westen gezogen. Das heißt, der Thron ist vakant. Ja. Und es gibt ziemlich viele Anwärter. Wir haben die Sixers, wir haben die Celtics, wir haben die Raptors. Und die werden sich wahrscheinlich ziemlich intensiv, ziemlich hart, vielleicht auch manchmal brutal, um den Titel des Königs des Nordens, des King of the North, prügeln, um dann mit ihrer kompletten Gefolgschaft Richtung King's Landing, auch bekannt als Bay Area, zu pilgern, um dort den nicht mehr ganz so beliebten König oder die nicht mehr ganz so beliebte Königin zu stürzen. Es wird ein ziemlich harter Weg, es wird ein langer Weg, es wird wahrscheinlich den ein oder anderen Rückschlag geben. Am Ende könnte auch ein bisschen Drachenunterstützung nicht schaden wahrscheinlich, wenn wir uns den König anschauen in der Bay Area. Aber es wird eine ziemlich interessante Geschichte. Deswegen steht für mich die King of the North Division.
Nicht schlecht.
Danke.
Ich frage mich nur die ganze Zeit, wer in dem Szenario dann Walder Frey ist und die Leute an die Lannisters verrät und so. Aber wir wollen ja jetzt nicht spoilern, von daher.
Genau.
Letztendlich wird wahrscheinlich James Dolan könnte doch Walder Frey sein. Ich weiß nicht genau, wie er das dann umsetzt, aber irgendwie könnte er da reinpassen.
Ja, wir sollten den Charakter auf jeden Fall ausarbeiten.
Ich denke auch. Ich habe so ein bisschen hin und her überlegt und bin letztendlich bei der Hustler Division gelandet. Damit beziehe ich mich nicht auf das Magazin. Also raus aus
dem. Hätte ich auch interessant gefunden.
Raus aus der Gosse mit euren Gedanken, sondern es geht tatsächlich um den uralten Film mit Paul Newman. Haie der Großstadt ist, glaube ich, der deutsche Titel, wo sie sich im Billard gegenseitig über den Tisch ziehen. Und das ist in der Division, finde ich, einigermaßen passend, weil sich mehrere der Teams gegenseitig in Trades, also mit Trades sehr vernetzt miteinander sind. Also die Nets sind seit Jahren eigentlich am Boden, weil sie gehasselt wurden von den Celtics damals in einem der einseitigsten Trades aller Zeiten. Die Raptors wiederum haben den Knicks mal Bargnani angedreht, unter anderem, haben dann einen Trade platzen lassen, in dem die Knicks eigentlich Kyle Lowry bekommen hätten, der dann wiederum dazu geführt hat, dass die Raptors überhaupt erst diesen Aufschwung erlebt haben, den sie die letzten Jahre über hingelegt haben. Dazu gab es letztes Jahr diesen Trade zwischen Philly und Boston, der bisher auch ziemlich einseitig aussieht, weil Jason Tatum eine etwas bessere Rookie-Saison hatte als Markelle Fultz und Boston dazu auch noch einen weiteren Trade bekommen hat. Deswegen ist es so, dass das überspannende Motto dieser Division, dass sich gegenseitig hustlen. Wobei aktuell sicherlich Danny Ainge da der König der Hustler ist.
Definitiv. Gefällt mir aber. Ist schön mal ein bisschen um die Ecke gedacht. Jetzt liegt's an euch. Ihr werdet über Twitter wieder erfahren, wann abgestimmt wird, wie abgestimmt wird. Und ich hoffe, dass bei mir nicht wieder Tränen fließen müssen. Aber weil das ja noch ein bisschen hin ist, schauen wir uns mal das interessanteste Team jetzt an. Wer wäre es bei dir in der Atlantic Division?
Es ist gar nicht mal so einfach. Ich würde allerdings mich tatsächlich für die Raptors entscheiden, weil sie vor einer Saison stehen, die aus vielerlei Hinsicht irgendwie ziemlich faszinierend ist. Also einerseits, weil das Front Office mit diesem Trade von DeRozan für Kawhi Leonard und Danny Green viele der Fans ziemlich gegen sich aufgebracht hat. Also DeRozan war der erste Star, der langfristig in Toronto wirklich unterschrieben hat und versucht hat, diese Stadt als Basketballstandort irgendwie zu repräsentieren und zu verdeutlichen, okay, hier wird was aufgebaut und ich will hier sein. Das ist natürlich immer ein zweischneidiges Schwert. Sie haben ihm dafür auch mehr Geld gegeben, als er wahrscheinlich spielerisch eigentlich wert ist. Aber trotzdem, das war halt irgendwie die Identifikationsfigur in Toronto, ist jetzt weg. Und es gibt da ja durchaus immer noch ziemlich viel Kritik dran, obwohl es sportlich ein absolut sinnvoller Deal war. Ich glaube, dass die Raptors durch den Trade besser geworden sind, also gerade defensiv. Ich meine, Danny Green ist ja auch ein durchaus immer noch sehr, sehr guter Verteidiger auf dem Flügel.
Dazu, ist er das noch?
Ja, ist er schon noch. Ja. Also wenn man was bei ihm kritisieren kann, ist, dass der Wurf in den letzten Jahren nicht so gut fiel, wie er das halt beispielsweise 2013 und 2014 teilweise getan hat. Aber er ist immer noch ein sehr, sehr guter Verteidiger auf dem Flügel. Dazu kommt halt mit Leonard, wenn er denn fit ist, der vielleicht beste Verteidiger überhaupt auf dem Flügel dazu, so quasi als Ersatz für einen der schlechtesten High-Volume-Verteidiger, den es auf dem Flügel gab in DeRozan. Das macht's besser. Es gibt dann den Faktor Kyle Lowry, der sehr, sehr gut befreundet war mit DeRozan wiederum, wo man halt irgendwie schauen muss, wie das dann alles zusammenpasst. Dann sind die Raptors jetzt schon dabei, irgendwie die Weichen zu stellen, dass Kawhi vielleicht doch über diese eine Saison hinaus bleibt. Also sie haben jetzt gerade auch den Videokoordinator von den Spurs verpflichtet, Jeremy Castleberry, der nicht nur einen coolen Namen hat, sondern auch der anscheinend beste Freund von Kawhi ist und der auch bei den Spurs in erster Linie deshalb geholt wurde, weil er halt der beste Freund von Kawhi Leonard ist. Und also dieses eine Vertragsjahr, was Kawhi halt nur hat, hängt irgendwie über dieser gesamten Saison dann so ein bisschen wie ein Damoklesschwert. Andererseits ist es aber auch so, wenn er halt geht, dann hat Toronto Stand jetzt ein Jahr später überhaupt nur zwei Spieler unter Vertrag. Und zwar Norman Powell und OG Anunoby. Ansonsten haben sie da halt maximale Flexibilität. Das heißt, es ist nicht so, wie das mit manchen Trades passiert, dass man sich halt irgendwie die Zukunft so verhagelt, wie es jetzt beispielsweise bei den Nets damals mit dem Paul Pierce Kevin Garnett Trade war, von dem ich gerade gesprochen habe, sondern es ist ein All-In-Move für eine Saison und sie hoffen, dass sie darauf aufbauen können, aber wenn nicht, dann ist irgendwie der Weg daraus auch relativ klar schon aufgezeigt und von daher finde ich das extrem spannend. Dazu hat Toronto einen neuen Coach in Nick Nurse, der letzte Saison angeblich schon in erster Linie dafür verantwortlich war, dass sich halt das Offensivsystem während der Regular Season so verbessert hatte im Vergleich zu den Vorjahren. Das konnte dann leider nichts daran ändern, dass wie in den Jahren zuvor das Schreckgespenst LeBron James in den Playoffs halt alles sehr einfach zunichte gemacht hat. Der hat jetzt trotzdem das Vertrauen bekommen, so als interne Lösung. Und ich finde, es ist ein spannendes Team und ich denke auch, dass sie ein kleines bisschen, ehrlich gesagt, unterschätzt werden. Also da übrigens Shoutout an Patrick Preis, der uns dazu auch eine Frage gestellt hatte, ob nicht die Raptors so ein kleines bisschen unter dem Radar fliegen und ob sie nicht vielleicht eigentlich der Favorit in der Division sogar sein sollten, beziehungsweise in der Eastern Conference und halt nicht Boston. Ich glaube, dass man das halt ein bisschen abwarten muss wegen dem Faktor Kawhi, halt wie fit er zurückkommt und wann er zurückkommt, aber ich denke auch, dass sie wahrscheinlich dafür, dass sie letzte Saison 59 Siege geholt haben und jetzt sportlich eigentlich, zumindest auf dem Papier, wirklich besser geworden sind, dafür fliegen sie vielleicht sogar ein kleines Stück zu weit unterm Radar. Und für mich ist das ein Team, was sportlich halt mega Potenzial hat und was währenddessen auch jede Menge Storylines daneben schreiben könnte. Deswegen freue ich mich sehr auf die Raptors. Wie siehst du das?
Ich finde sie auch mega spannend. Also auch aus den Gründen, die du genannt hast, zu dem unterm Radar fliegen, ich bin mir irgendwie nicht so sicher. Also ich finde gar nicht, dass sie so unterm Radar fliegen. Also sagt doch, eigentlich sagt doch wirklich jeder, wenn Kawhi fit ist, dann haben sie das Potenzial, in die Finals einzuziehen. Also so habe ich es zumindest bis jetzt aufgenommen. Ich weiß nicht. Also
Ich lese sehr häufig, dass die Celtics so ein bisschen als so der Goldstandard im Osten jetzt schon
ja,
gelten,
okay.
was meiner Meinung nach auch Gründe hat. Also ich glaube nicht, dass die Celtics zwingend überschätzt werden, aber ich glaube, dass man vielleicht sollte man das so ein kleines bisschen mehr öffnen und sagen, okay, diese beiden Teams sind vielleicht in Wirklichkeit die Schwergewichte und welches letztendlich die Nase vorn haben wird, das kann man im Prinzip noch nicht sagen. Also ich würde nicht sagen, dass ein Team da ganz klar der Favorit sein sollte. Und ich glaube, darauf zielte so die Frage auch mehr ab,
Ja,
also wenn ich es richtig verstanden
würde ich jetzt auch nicht zwingend sagen. Ich finde aber, dass die Fragezeichen jetzt für mich zum Beispiel, also jetzt sagen wir mal, aus meiner Perspektive sind die Fragezeichen bei den Raptors für mich schon ein Stück größer. Also, wie du sagst, der Trade war aus sportlicher Sicht komplett nachvollziehbar, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Wenn du die Möglichkeit hast, Kawhi zu bekommen, dann musst du das auch irgendwie probieren, zumal wenn du eigentlich nichts deines jungen Talents abgeben musst dafür und noch einen Danny Green dazu bekommst. Aber ich finde zum Beispiel, dass das Fragezeichen Kawhi ist jetzt aus meiner Perspektive nicht so klein und jetzt nicht unbedingt, weil ich jetzt an seiner spielerischen Qualität zweifle, was man sowieso nicht tun sollte, oder weil er vielleicht nächstes Jahr weg ist, sondern also diese Verletzungsgeschichte ist ja schon irgendwie eine spezielle. Und es hieß, er sei fit. Also, oder der Spurs Medical Staff hätte gesagt, er sei fit. Kawhi hat sich nicht fit gefühlt und man hat so ein bisschen den Eindruck bekommen, dass der Kopf da schon ziemlich viel mit reinspielt bei ihm. Und das kann in meinen Augen zum Problem werden, wenn er dieses Vertrauen nicht hat. Also jetzt kommen tatsächlich wieder die Bulls, aber wenn man, also ich habe das ja so quasi im übertragenen Sinne am eigenen Leib erfahren, wie es dann ist, wenn das Mentale einfach nach so einer Verletzung nicht mehr stimmt. Also bei Derrick Rose damals eben, als er sich das Kreuzband gerissen hatte, klar sich danach auch immer wieder öfter verletzt hat, aber so dieses, ich meine, das heißt immer so schön, der Kopf ist Teil des Ganzen und wenn bei Kawhi, wenn er da irgendwie Zweifel hat oder so ein bisschen Angst hat, sich zu verletzen, dann kann sich das durchaus auf das Spiel auswirken. Und nach so einer einjährigen Verletzung ist es sowieso schwierig oder braucht es, glaube ich, sowieso eine Zeit lang, bis jemand wieder auf höchstem Level sein kann. Und deshalb sollte man, glaube ich, also klar, er hat ja auch die Saison Zeit und das kann auch gut funktionieren. Ich sage nicht, dass es nicht funktioniert. Ich sage nur, dass sowohl der normale Verlauf nach so einer Verletzung dem Ganzen so einen kleinen Dämpfer gibt, plus dann noch der mentale Aspekt, der mit reinspielen kann, nach allem, was man gehört hat. Vielleicht spielt es auch überhaupt keine Rolle, aber ich finde, deswegen ist für mich das Fragezeichen hinter der ganzen Geschichte etwas größer als bei Boston, weil Patrick hat ja auch gesagt, da kämen auch zwei Spieler nach langer Verletzung zurück. Ja, wobei nicht Kawhi, Kyrie, ja, die letzte Saison halt größtenteils gespielt hat und ist ja quasi eine Folge seiner Verletzung damals, sondern ja, somit, er war kein ganzes Jahr raus. Und klar, bei Hayward muss man sehen, wie es ausschaut. Haywards Verletzung war vielleicht auch eine andere, vielleicht spielt es bei Hayward auch mal rein, muss man sehen. Aber so, für mich ist das Fragezeichen Kawhi größer als die Fragezeichen hinter Boston, zumal auch für mich, noch mal aufs Mentale zu kommen, die jungen Celtics mental schon relativ viel gezeigt haben. Also klar, sie haben Spiel 7 verloren gegen LeBron. Das war vielleicht auch eine gute Lehrstunde, kann natürlich auch Spuren hinterlassen haben, aber sie haben zum Beispiel jetzt dieses Konfetti-Spiel in Philly, bei dem Marco Bellinelli mit einem Buzzer den dann doch nur Ausgleich gemacht hat, das haben sie ja noch gewonnen und sie haben sich nicht beeindrucken lassen, haben gezeigt, dass sie mit Druck umgehen können. Und bei den Raptors, Green und Kawhi sind neu, aber es war ja nicht nur LeBron, es gab ja auch dann die Serien gegen Washington früher. Also das sagt man den Raptors ja schon länger nach, dass sie vielleicht mit Druck nicht perfekt umgehen können, kann auch einfach nur bla bla sein, blöd gesagt. Aber deswegen sehe ich die Celtics einfach so, wenn es dann wirklich auf die Spitze zugeht sozusagen, sehe ich die Celtics deswegen tendenziell vorne. Was aber nicht heißt, dass die Raptors unterschätzt werden in meinen Augen. Ich meine, spielt sich alles auf einem sehr, sehr hohen Niveau ab und es kann auch in die andere Richtung laufen. Aber deswegen, also bei mir sind die Fragezeichen einfach größer bei den Raptors.
Ja, da würde ich auch zustimmen. Also, zumal Lowry ja auch nicht mehr der Allerjüngste ist, beispielsweise. Ibaka ist zwar eigentlich offiziell noch jung, wird aber inoffiziell seit 3 Jahren ziemlich rapide schlechter und das stimmt schon. Also, natürlich müssen wir irgendwie Level, wo wir dann sagen, dass das ein offener Kampf sein könnte oder ein offener Kampf ist, da müssen wir schon davon ausgehen, dass Kawhi wirklich sich halt richtig zurückmeldet, so auf dem Niveau, was er hat, weil dann sind er und auch Danny Green mit ihrer Erfahrung von gerade 2014, denke ich, auch Spieler, die halt diese mentale Komponente einfach mitbringen können, die Toronto wohl gefehlt hat. Von daher würde ich dann da in den Playoffs so, wenn wir da dann irgendwie so Alpha-Tier-Battle zwischen Kyrie und Kawhi beispielsweise haben, das wäre schon relativ faszinierend, weil die halt beide auf der allergrößten Bühne halt schon einiges erreicht haben, aber es stimmt schon, da sind wir noch ein ganzes Stück von entfernt.
Und, ja, auf jeden Fall.
Ob sie da hinkommen, also das war in der Frage von Patrick auch noch mit drin, so die Theorie Addition by Subtraction, also ob die Spurs vielleicht auch einfach dadurch besser geworden sind, dass sie halt nicht, also
die Raptors meinst du?
Die Raptors, dass halt DeRozan nicht mehr da ist, weil er vom Net-Rating her über Jahre häufig ein Minusspieler war und halt so ein schlechter Verteidiger war und man da jetzt halt dann mit Green grundsätzlich auch einen besseren Verteidiger hat und also grundsätzlich, selbst wenn Paul dann der Starting Two Guard ist, da auch mehr Defense drin ist, ganz so würde ich das jetzt nicht unterschreiben, weil die Raptors waren schon ziemlich gut und das lag zu einem relativ großen Teil auch an der Bank, aber das lag über die letzten Jahre schon auch an DeRozan. Und ich würde zwar zustimmen, dass über diese Dauer, die sie da zusammengespielt haben, Lowry eigentlich immer der bessere, weil vor allem effektivere Spieler war. So, DeRozan hat halt diesen Oldschool-Stil, den wir kennen und wurde auch oft meiner Meinung nach vom System her nicht unbedingt immer richtig eingesetzt, weil er vielleicht ein bisschen zu viel mit Ball in der Hand gemacht hat. Eigentlich hatte er durchaus Stärken auch als Cutter, die aber in dem System von den Raptors sehr, sehr selten irgendwie betont wurden. Ich würde aber dennoch nicht unterschreiben, dass die Raptors jetzt einfach nur dadurch besser geworden sind, dass sie ihn nicht mehr haben. Weil meiner Meinung nach ist es kein richtiger Superstar, DeRozan. Ich bin auch nicht, also absolut nicht der allergrößte Fan von seinem Spiel, wobei ich das schon sehr respektiere, wie er sich die letzten Jahre verbessert hat. Aber es ist schon jemand, der einen sehr positiven Beitrag leisten kann. Zumal wir jetzt auf der 2 Liga weit jetzt auch nicht unbedingt sich die Top-Spieler die Klinke in die Hand geben. Also das ist aktuell wahrscheinlich wahrscheinlich die dünnste Position in der Liga. Und also es hat dann schon Gründe, dass er auch über Jahre All-Star geworden ist, auch wenn er wirklich in diesen höheren Bereich der NBA-Stars meiner Meinung nach nicht reingehört.
Ja, also sehe ich auch so. Ich kann den Gedankengang nachvollziehen. Ich tue mich dann manchmal immer so ein bisschen schwierig, halt, wenn es dann wirklich so sehr, sehr Stats-zentriert ist. Also dann, ja, also da tut man, glaube ich, manchmal Spielern dann so ein bisschen Unrecht, wenn man einfach sich Stats rausnimmt und sagt, okay, er ist vielleicht nicht so gut. Klar, kann auch ein Anhaltspunkt sein, aber ich denke auch, dass DeRozan einen sehr, sehr großen Anteil hatte dann am Erfolg der Raptors.
Ich bin zum Beispiel auch sehr gespannt, ob wir zum Beispiel von ihm vielleicht, also ob diese Stärken, die in Toronto nicht so gezeigt wurden, ob die vielleicht in San Antonio viel, viel mehr eingesetzt werden. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er sich da auch spielerisch nochmal auf eine Art vielleicht entwickelt, die wir bisher noch nicht so von ihm gesehen haben.
Genau, das meinte ich auch damals, als wir über die Spurs geredet haben, oder letzte Woche, damals,
vor ewigen
Zeiten.
Als die Bäume noch aus Holz waren.
Genau, genau, dass das halt also schon eine der interessanten Randgeschichten irgendwie ist, was Pop irgendwie aus DeRozan und seinen Stärken macht. Green, also sehe ich definitiv auch als eine gute Verpflichtung, auch von der Mentalität her, auch von seiner Defense her. Wie siehst du es allgemein so im Teamgefüge? Könntest du dir vorstellen, dass er vielleicht, weiß ich nicht, Anunobi, mit Abstrichen auch Siakam, ich weiß, Siakam ist eher die größere Position, aber dass er da so ein bisschen Spielzeit nimmt, oder ist, also zumal ja auch Kawhi theoretisch ja auf dem Flügel spielen muss, oder siehst du da eher den positiven Effekt, dass da jetzt einer kommt, der viel Erfahrung mitbringt, der Meisterschaften gewonnen hat und den Jungs irgendwie so ein bisschen als Anleitung dienen kann?
Sicherlich wird er da ein kleines bisschen reinschneiden in die Minuten, aber das finde ich auch okay. Also ich meine, sie sind auf dem Flügel sehr, sehr tief und vor allem vielseitig besetzt mit guten Verteidigern und ich erwarte eigentlich, dass wir von den Raptors sehr, sehr viel Smallball sehen und dann können halt auch nominell 3 oder vielleicht sogar 4 klassische Flügelspieler mal auf dem Court stehen. Also dann kannst du beispielsweise Siakam zum Smallball Center machen und hast halt trotzdem Anunoby, Green, Leonard auch noch irgendwie auf dem Court. Ja. Das sind für mich total spannende Lineups und also
auf jeden Fall.
Wir haben letzte Saison ja schon viel gesehen, dass irgendwie die Bank und die Vielseitigkeit, die sie da haben, eine sehr, sehr wichtige und große Rolle gespielt hat. Und ich denke, das wird auch jetzt so bleiben. Also sie haben ja auch mit Van Vliet deshalb, also einen sehr, sehr guten neuen Vertrag geschlossen, also wo er meiner Meinung nach absolut fair bezahlt ist. Und dieses Hirn ist weiterhin da. Wahrscheinlich nimmt er sogar noch eher ein paar mehr Minuten von Lowry ab, wie gesagt, damit dieser sich vielleicht noch ein bisschen mehr schonen kann für die Playoffs. Und wie gesagt, die ganzen Spieler, die sie da auf dem Flügel haben, ich glaube, das wird sich einfach ganz gut ergänzen. Also wer dann jetzt zum Beispiel in der Starting Five steht, ist dann für mich auch gar nicht unbedingt mega entscheidend. Also ich nehme an, dass es wahrscheinlich am Anfang schon Green sein wird, aber wichtig ist dann irgendwie, wer wie viele Minuten bekommt, wer irgendwie bestimmte Assignments bekommt, auch defensiv, und wie es sich dann in der Crunch-Time halt gestaltet. Also wer da auf dem Crunch steht. Ich glaube zum Beispiel, dass da eher die Minuten von Valanciunas eher noch ein bisschen weniger werden.
Ja, das ist gut möglich. Stimmt. Ja, wird auf jeden Fall, also Raptors wird cool sein zu beobachten. Also da bin ich auch gespannt. Also trotzdem finde ich die Sixers noch ein bisschen interessanter.
Wieso?
Einfach sage ich dir nicht. Kommen wir damit
okay. Guter Podcast. Bis zur nächsten Woche.
Nee. Und zwar einfach, weil für mich die Sixers eigentlich zwei der interessantesten Talente der gesamten Liga haben. Und einfach das schon für mich wahnsinnig interessant macht, zu sehen, wie die sich weiterentwickeln. Also wenn wir zum Beispiel Simmons nehmen, der in seiner Rookie-Saison oder in seiner ersten Saison, wie Donovan Mitchell sagen würde, schon wahnsinnig viel gezeigt hat, der auch in den Playoffs viel gezeigt hat, der aber eben auch noch deutliche Schwächen hat, und da einfach zu sehen, wie er weitermacht sozusagen. Also jetzt nehmen wir mal zum Beispiel den Wurf. Also es hat gegen Miami hat sich das jetzt noch nicht so wahnsinnig negativ ausgewirkt, da hat er noch gute Lösungen gefunden, nur hatte Boston dann halt in den Conference Semifinals schon eine ziemlich gute Lösung gefunden, und da gab es dann auch ordentlich Probleme. Ich glaube, ein Spiel hat er nur einen Punkt gemacht oder so. Also es hat dann schon irgendwie gezeigt, dass er zwar Lösungen finden kann, dass er aber eigentlich schon einen verlässlichen Wurf braucht. Also es muss ja jetzt nicht zwingend ein Dreier sein. Also er muss jetzt nicht irgendwie auf einmal 40% oder 35% von draußen treffen, aber zumindest so aus der Mitteldistanz irgendwie ein Pull-Up-Jumper sollte vielleicht schon langsam sollte drin sein, so einfach als zusätzliche Komponente. Und da kommt dann natürlich wieder die Wurfhand ins Spiel. Es gibt ja durchaus Vertreter, die davon ausgehen und sagen, dass der Kollege mit der falschen Hand wirft. Also Kevin O'Connor von The Ringer ist da ja großer Vertreter. Aber JJ Redick hat aber auch in seinem Podcast gesagt, dass die Wurfbewegung mit rechts bei Simmons wesentlich besser aussieht als mit links. Und ich habe dann auch irgendwie letztens oder heute noch ein Video gesehen von ihm mit einem Freiwurf, den er mit rechts wirft. Das sah irgendwie auch flüssiger aus. Also war ein bisschen von schräg hinten, deswegen hast du nicht gesehen, wie jetzt der Ellbogen, also ob der zwei draußen war oder nicht, oder wie es genau war. Aber es sah irgendwie so, Bewegung sah besser aus, der Follow-Through war irgendwie besser. Sein First Pitch bei den Phillies hat er mit rechts geworfen. Weiß ich nicht, was hältst du davon, von der ganzen Story?
Ich finde es irgendwie aus der Ferne schwer zu beurteilen, ohne das irgendwie körperlich einschätzen zu können. Also ich meine eigentlich, dass man im Alter von 22 Jahren wissen sollte, welche Hand stärker ist, oder? Also ich meine...
Theoretisch ja, definitiv. Aber
so, ich hab früher, als ich noch im Verein Fußball gespielt habe, musste ich immer auf der linken Seite spielen, weil ich einer der wenigen war, die so ein bisschen was mit dem linken Fuß auch anfangen konnten. Aber ich wusste schon, dass der rechte Fuß besser war, also dass da mehr Gefühl drin ist, dass ich da irgendwie besser zielen konnte. Und beim Basketball war das für mich nie eine Frage. Also ich habe den Ball halt irgendwie in die Hand genommen und angefangen zu dribbeln, und das war halt erstmal mit der rechten Hand. Und so Wurf ist auch klar, welche Hand da irgendwie benutzt wird. Und also natürlich gibt's Leute, die, also wo das deutlich näher beieinander ist, was so das Gefühl in den beiden Händen angeht. Es gibt ja auch Leute, die mit links schreiben, aber mit rechts werfen, beispielsweise.
Ich zum Beispiel.
Ja, siehst du mal. Aber auch bei dir wird sich doch irgendwann einfach rauskristallisiert haben, okay, hast aber in der einen Hand einfach mehr Gefühl für diese eine Handlung, um die es jetzt hier geht. Und also
bei mir ist das relativ nichts deutlich. Also weil ich kann mit der linken Hand tatsächlich nur schreiben. Also einen Ball, mit einem Ball kann ich da gar nichts anfangen.
Und irgendwie, ich kann mir das so schwer vorstellen. Also ich finde, ich amüsiere mich über diese Verschwörungstheorien dann auch. Also finde es halt lustig. Aber letztendlich, wenn es wirklich das ist, dass da jemand mit 22 Jahren einfach permanent mit der falschen Hand wirft, dann finde ich es einfach nur strange, um echt zu sein. Also ich weiß nicht, ob das... Kann das so sein, dass man sich auf so einem hohen Level ja trotzdem etabliert? Und ich meine, er hat ja eine extrem starke Rookie-Saison gespielt, also trotz allem, und war relativ nah an einem Triple-Double im Schnitt, so als Rookie oder als Spieler im ersten Jahr.
Ja, aber Triple-Double ist ja nicht so interessant.
Ist nicht so interessant, aber es zeigt halt irgendwie, dass jemand sich doch in seiner ersten Saison schon ganz gut zurechtgefunden hat in der NBA. Und wenn man dann darüber philosophiert, und er hat das übrigens alles die ganze Zeit mit der falschen Hand gemacht, das ist, ja, ich weiß nicht. Irgendwie kann ich mir das schwer vorstellen.
Klingt jetzt für mich auch nicht logisch. Aber ich meine, er macht ja auch nicht alles nur mit der linken Hand. Also er macht jetzt auch nicht jeden Floater mit links abgeschlossen. Ich glaube, die Argumentation ist einfach nur, dass wenn er
um den Korb herum hilft ihm ja diese Beidhändigkeit total. Genau. Also er hat ja auch diese kleinen Mini-Jump-Hooks und diese ganzen Geschichten, die macht er ja mit beiden Händen.
Genau. Und ich meine, die Argumentation fußt ja, glaube ich, auch eher darauf, dass man sagt, wenn er intuitiv handelt, dass er dann eher mit rechts irgendwie was macht. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ich finde es nur interessant und irgendwie, ja, du weißt ja dann immer nicht, was dahinter steckt. Also ob es dann heißt, okay, wir müssen jetzt mit links werfen, weil das gibt ja irgendwie gibt deinem Spiel eine andere Komponente, weil die meistens gewöhnt sind, gegen Rechtshänder zu verteidigen, weil es doch weniger Lefties gibt. Mhm. Man weiß es ja nicht. Also ich bin da auch bei, keine Ahnung, ich habe da auch keine finale Meinung dazu. Ich finde es nur interessant. Ich finde es auch interessant, wenn jemand wie J.J. Redick sagt, einfach nur, dass die Form besser aussieht, also die Bewegung. Weil das muss ja nicht heißen, dass es dann trotzdem, ich meine, wenn es dann aus dem Spiel heraus passieren soll, ist ja immer noch was anderes, als jetzt, wenn ich einfach nur dastehe. Also weißt du, dann hast du ja immer noch, die wissen ja wahrscheinlich alle, die wenn man selber spielt, irgendwie, wenn es dann auf einmal schnell gehen muss mit dem Wurf, dann, wo man sich nicht ganz sicher ist, dann geht es auch nicht mehr ganz so schön. Also von daher, ich weiß es nicht. Was mich allerdings so ein bisschen irritiert hat, vor kurzem hat er irgendwie ein längeres Interview gegeben oder hat sich auf zu mehreren Fragen geäußert, als er dann gesagt hat, er muss jetzt schon nach seinem Wurf schauen, aber bis jetzt hat er es ja noch nicht so gebraucht. Und fair enough, ja. Also es klingt nur für mich so ein bisschen komisch, weil das heißt, okay, ja, passt schon, momentan kriege ich es auch noch so hin. Wobei man ja, so wenn man so ein bisschen in die Zukunft schaut, schon davon ausgehen kann, dass man in der heutigen NBA irgendwann zumindest einen halbwegs soliden Wurf braucht. Also die Herangehensweise verstehe ich nicht so ganz. Zu sagen, okay, jetzt habe ich gemerkt, gut, wäre nicht schlecht, wenn ich werfen könnte. Es ist jetzt ja nicht so, es wäre jetzt ganz gut, wenn ich irgendwie im linken Low-Post besser scoren könnte, sondern der Wurf ist ja doch ein durchaus essentieller Bestandteil des Spiels. Da habe ich mich da so ein bisschen gefragt, also ich denke schon, dass er daran arbeitet jetzt und dann ist eben das halt für mich dann interessant zu sehen. Ich meine, erstens, ist der Wurf besser? Zweitens, wie sieht das Spiel dann aus, wenn der Wurf besser ist? Also ist er dann noch aggressiver, scored er dann auch aggressiver? Also ist er dann und sucht vielleicht teilweise weniger den Pass, verbessert das seine Entscheidungsfindung, beziehungsweise erleichtert es seine Entscheidungsfindung. Also ich weiß nicht, wie siehst du das mit dem Wurf? Also das so die Aussage? Oder?
Ja, fand ich auch nicht ideal, wobei ich mir jetzt auch nicht sicher bin, ob er das so eigentlich, ich glaube, ihm ging es mehr darum, dass er halt in den Jugendbereichen, wo er gespielt hat, also so hatte ich es eigentlich verstanden, dass er da halt physisch und auch ja mit den sonstigen Fähigkeiten, die ja ziemlich enorm bei ihm sind, also das Ballhandling ist super, die Passfähigkeiten sind, glaube ich, seine größte Stärke, dass er da halt dominieren konnte, indem er sich darauf konzentriert hat und halt nicht darauf angewiesen war, dass er auch noch einen guten Wurf hat. Ich meine, ich würde mir persönlich natürlich eigentlich auch wünschen, dass ein Spieler trotzdem erkennt, ah, okay, meine Freiwürfe sind scheiße, also fallen mit keiner besonders guten Quote und dieser Aspekt des Spiels ist jetzt nicht mega unwichtig und ich investiere da sowieso viel Arbeit rein, aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass während der NBA-Saison hast du einfach auch nicht die Zeit, dir da irgendwie komplett neue Techniken anzueignen oder da irgendwie was neu zu machen. Wenn du es versuchst, dann kann das auch halt richtig nach hinten losgehen, wenn du deine Wurftechnik da dann irgendwie mitten in der Saison versuchst zu ändern. Und
ja, genau, das geht natürlich nicht.
Und ich hatte es eigentlich eher so interpretiert, dass es ihm mehr darum ging, dass er halt diesen Sommer sich dann wirklich ein bisschen dafür Zeit nehmen konnte. Also ich glaube, er versteht das Spiel schon auch genug und versteht auch irgendwie seine eigenen Ambitionen gut genug, dass er weiß, dass er halt irgendwie diese Ziele, also er hat ja auch darüber geredet, dass er MVP werden will, dass er Boston schlagen will und alles Mögliche, dass er dafür offensiv einfach mehr Gefahr ausstrahlen muss und vielseitiger werden muss. Und also das hat er, glaube ich, verstanden. Und man kann jetzt einfach gespannt sein, ob er das hinbekommen wird. Also
genau.
Ob er zumindest die Range jetzt über mehr als in der Painted Area, ob er da so ein kleines bisschen jetzt drüber hinauskommt, weil es würde ihm halt einfach extrem helfen. Und es wäre auch in der Hinsicht ziemlich nötig, dass die Sixers mit Bellinelli und Ilyasova zwei Spieler verloren haben, die ja durchaus für Shooting gesorgt haben und ihm Platz verschafft haben. Also
ja.
Simmons ist ja zum Ende der Saison hin nochmal eine ganze Ecke besser geworden. Also er war die ganze Saison über gut, aber er hat am Ende halt auch wirklich nochmal eine Schippe draufgelegt, als Embiid dann auch verletzt war und die Sixers dann von Sieg zu Sieg geführt. Unter anderem deshalb, weil die beiden ihm Platz verschafft haben. So, das ist nicht wirklich adressiert worden jetzt in den Moves, die Sixers über den Sommer gemacht haben. Deswegen bin ich mal gespannt, ob der Platz für ihn vielleicht auch einfach dann ein bisschen zu eng wird, wenn er nicht selber dafür sorgt, dass er den sich diesen Platz auch ein kleines bisschen verdient. Also wenn halt sein genau. Verteidiger immer schon 3 Meter absinken kann, wird es halt einfach auf Dauer ein bisschen schwieriger.
Ja, definitiv. Also das ist auch noch ein Aspekt, weshalb es die ganze Sache für mich so interessant macht. Aber jetzt nicht falsch verstehen. Also für mich ist Simmons quasi, was sein Basketball-IQ und das Verständnis des Spiels angeht, dass er für mich eigentlich über jeden Zweifel haben. Also mir ging es eher darum zu sagen, okay, ich schaue so von Mal zu Mal, was könnte ich jetzt noch brauchen? Also dass er versteht, dass da so ein Wurf jetzt auf jeden Fall besser ist oder dass er einen Wurf jetzt besser brauchen kann, ist auf jeden Fall klar. Und ich finde jetzt, ja, die Sixers haben es so halb angegangen, also indem sie Chandler geholt haben. Also sie haben jetzt ein bisschen an Shooting geopfert, dafür ein bisschen an Vielseitigkeit vielleicht gewonnen. Wird interessant sein zu sehen, wie sich das dann auswirkt, auch ob es diesen Korver-Trade irgendwann vielleicht doch noch gibt. Jetzt hat sich ja ein bisschen abgekühlt irgendwie alles. Also da steht noch ein bisschen was aus. Also ich glaube schon, dass da vielleicht noch ein kleinerer Move, der sich dann, als größer entpuppen könnte. Also bei Bellinelli und Ilyasova, das war ja auch eher, ja, hat man jetzt auch nicht riesig gefeiert, hat dann aber wunderbar funktioniert. Also da finde ich, da so das Setup, so dass da so alles noch nicht ganz fertig ist, finde ich ganz interessant. Dazu natürlich irgendwie Embiid, wo ich gespannt bin, ob er noch mehr dominiert, was er seinem Arsenal hinzufügt, also was er da, ob der Dreier noch besser fällt, ob er sein Passspiel noch ein bisschen verbessert, wie es im Zusammenspiel mit Simmons funktioniert, ob er sich vielleicht auch mental so ein bisschen weniger auf so Scharmützel einlässt, wie er es in Boston zum Beispiel gemacht hat, ob er den Fokus mehr aufs Spiel legt, also weiß ich nicht, ob er es will, ob er Lust drauf hat, ich meine, er ist ja auch so ziemlich gut. Und dann kommt halt einfach noch Fultz. Und das ist eigentlich für mich so das zentrale Ding, weil ich meine, wir reden jetzt klar drüber, die Sixers waren so ein, zumindest öffentlich in der Diskussion, in der LeBron-Verlosung, waren auch so ein bisschen in der Kawhi-Diskussion mit drin, haben jetzt keinen geholt, aber du hast halt mit Fultz, also ich sage jetzt nicht, dass es der nächste Superstar ist, aber du hast zumindest in der Theorie noch sehr, sehr viel Potenzial, weil wenn wir jetzt mal die letzte Saison so ein bisschen ausklammern und diese ganze Wurfproblematik ausklammern, nur für den Moment, dann war er ja vor dem Draft, was das Talent anging, war er ja eigentlich über jeden Zweifel haben. Also klar, es gab Diskussionen, ob Tatum nicht vielleicht tatsächlich schon der Bessere ist, aber eigentlich war klar, dass das Fultz ein Riesentalent ist. Und jetzt bin ich halt, und jetzt geht er in seine erste volle Saison. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt zu sehen, was sich da über den Sommer getan hat. Also er hat ja auch sehr, sehr intensiv anscheinend an seinem Wurf gearbeitet mit Drew Hanlon, dem Shooting-Coach, der auch ziemlich begeistert war. Also im Talking Schmidt Podcast hat sich so ein bisschen geäußert, hat gesagt, irgendwie es ging alles viel schneller, als er dachte. Nach 2 Wochen konnten sie schon richtig mit Jumpshots anfangen, also mussten nicht mehr nur irgendwie aus dem Stand werfen. Und dass er jetzt irgendwie davon überzeugt ist, dass der Wurf bis Ende des Sommers irgendwie perfekt ist. Also da muss man vielleicht auch die amerikanische Freude an der Übertreibung mit einbeziehen. Aber ich meine, das Talent von Fultz haben wir aufblitzen sehen. Also wir haben ja gesehen, wie gut er als Playmaker sein kann. Wir haben gesehen, wie athletisch er ist. Und wenn jetzt dann noch der Wurf dazu kommt, dann ist er A, eine Komponente, die dann wieder besser zu Simmons passt. Und B, vereinfacht das ja auch sein Playmaking und seine Entscheidungsfindung. Also da, das ist für mich so ja, die größte oder interessanteste Komponente. Was kann Fultz den Sixers wirklich geben? Und wie gut wird er denn? Also kann er irgendwie so ein bisschen zumindest halbwegs die Erwartungen an Nummer 1 Pick erfüllen? Und wie fügt er sich in das Team ein? Und wie kann so ein Trio aus Simmons, Embiid, Fultz theoretisch funktionieren?
Ja, letztendlich zählen sie ja komplett darauf, dass er jetzt dann zumindest ein wertvoller Rotationsspieler sein wird, weil, wenn man mal ehrlich ist, die Sixers sind im Sommer nicht unbedingt besser geworden. Also Chandler ist ein vielseitigerer Spieler von mir aus als Bellinelli und Ilyasova, ist aber nicht so ein guter Shooter und ja. macht jetzt per se auch den Kohl nicht fett. Also es hat schon auch Gründe, dass der seit 26 Jahren in jedem Trade-Gerücht zu jeder Deadline irgendwie immer mit drin war, so als Spieler, der irgendwie ganz gut ist, aber irgendwie auch einfach nicht wahnsinnig viel bewegt, wenn man ehrlich ist.
Wobei wir ganz kurz aber dazu auch sagen müssen, ja. Ich meine, Bellinelli haben wir jetzt natürlich in Ilyasova haben wir jetzt den letzten richtig guten Eindruck. Das hat gut funktioniert und ich habe es jetzt auch nicht ganz verstanden, dass die beide haben gehen lassen, aber sind auch Wandervögel, sind auch in vielen Trade-Gerüchten. Also ist es jetzt, also nur so, dass jetzt nicht, das sind jetzt nicht die großen Heißbringer, die jetzt irgendwie jede Franchise verändern, theoretisch.
Nee, absolut nicht. Aber sagen wir mal so, es hat ganz gut gepasst. Und
ja,
also
das stimmt.
Ich glaube schon, dass Chandler da auch ganz gut reinpasst, weil er halt ein wesentlich besserer Verteidiger ist als beide und weil er, wie gesagt, so ein bisschen Vielseitigkeit auf den Flügel bringt, die ihnen letzte Saison ein bisschen gefehlt hat, weshalb dann Leute wie Bellinelli oder Redick dann in den Conference Finals Tatum verteidigen mussten. Also was halt überhaupt gar keinen Sinn ergibt und man deswegen in dieser Serie gegen Boston so viele Mismatches immer wieder hatte. Was ich eigentlich nur meine ist, Selbst wenn man sagt, dass er da super reinpasst, dann ist er nicht jemand, wo man sagen kann, dass dadurch die Sixers für nächste Saison viel, viel besser
Nee,
aufgestellt sind
das
als
nicht.
vorher
Das stimmt.
oder irgendwas. Das kann eigentlich nur intern kommen. Das kann in erster Linie zählt man darauf, dass halt Simmons, wie erhofft, sich weiterentwickelt, dass Embiid sein Decision-Making in den Griff kriegt und dass er, was übrigens absolut gar nicht garantiert ist, dass er wieder für 63 Spiele zur Verfügung steht,
Stimmt, das ist auch ein Punkt,
muss
ja.
man mal sagen, so, das waren also 2 Drittel seiner bisher seitdem er in der NBA ist, 2 Drittel der Spiele, die er überhaupt absolviert hat, waren letzte Saison. In den Jahren davor waren es, glaube ich, 31. Von daher, ich meine, ich hoffe, dass er da irgendwie sämtliche Probleme in den Griff bekommen hat und dass man darauf zählen kann, okay, Embiid ist jetzt über Jahre einfach eine stabile, dominierende Kraft, kann man aber einfach nicht drauf zählen. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass das halt passiert, derjenige, der halt wirklich eine neue Dimension noch reinbringen kann, ist halt Fultz, wenn er es kann. Und das wissen wir einfach nicht. Also da, ich bin sehr gespannt darauf. Also ob das mit dem Wurf hinhaut. Ich meine, der Hanlon, der hat dann, also wie du schon gesagt hast, mit dem leichten Übertreiben ja auch gleich gesagt, dass er eigentlich der Meinung ist, dass Fultz nächste Saison All-Star werden kann. Mal schauen. Ich wäre vielleicht ein kleines bisschen vorsichtiger, aber wenn sie das mittelfristig hinbekommen, dass er, ja, wie gesagt, sich in der Rotation etabliert und sein Selbstvertrauen vor allem bekommt und dann nach und nach halt Minuten nimmt von Redick, von TJ McConnell und sich dann früher oder später halt auch irgendwie in der Starting Five vielleicht neben Simmons etabliert. Das ist die Hoffnung, die die Sixers haben, um nächste Saison wirklich signifikant besser zu werden.
Finde ich aber legitim. Also, weil du hast einen Nummer-1-Pick immer noch, der jetzt in seine zweite Saison geht, der Verletzungsprobleme hatte letztes Jahr, auch irgendwie mental nicht ganz, also scheinbar irgendwie irgendwas nicht gepasst hat und der dann jetzt aber gezielt seine Schwächen angeht und der Talent mitbringt. Also da finde ich legitim, da zu sagen, okay, wir verlassen uns auch so ein bisschen drauf, dass da was passiert. Und also ich würde jetzt einen Spieler mit so viel Talent oder generell würde ich einen Spieler im zweiten Jahr nie aufgeben.
Nee,
Und
ich
auch
auch
im
nicht.
dritten Jahr nicht und auch im vielleicht auch im vierten Jahr noch nicht. Irgendwann dann. Aber ja, also von daher find ich die Herangehensweise legitim. Und ja, also ich bin auf Fouts schon sehr, sehr gespannt. Und das, wie gesagt, diese Konstellation macht es halt so interessant, weil da einfach noch so viele, ja, auch so viele Fragezeichen irgendwie da sind. Und aber auch irgendwie noch so viel Potenzial ist. Also sie sind halt irgendwie am Ende sind sie ein extrem talentiertes Team, das aber irgendwie doch noch relativ am Anfang seiner Entwicklung steht, aber dann irgendwie doch auch schon relativ weit kommt oder gekommen ist dafür. Also da ist auch die Frage, was sie für Lehren aus dem Playoff ausziehen werden und was das bewirkt. Also da, von daher finde ich, gibt's da relativ viele interessante Stories rund um die Sixers und das alles einzuschätzen, finde ich jetzt vorher schwierig, klar, weil man nicht weiß, was mit Fouts ist, was wie es mit Embiid weitergeht, was Simmons irgendwie dazu bringt noch in seinem Spiel. Bin ich gespannt. Aber dann lass uns doch mal schauen, wer der beste Spieler momentan ist in der Atlantic Division, unserer Meinung nach zumindest. Deiner Meinung nach.
Schwer, wenn wir, also weil man halt überall nur das mit Sternchen versehen kann. Wenn er fit ist, ist es Kawhi, dann brauchen wir da auch nicht drüber diskutieren, meiner Meinung nach. Dann ist es,
Okay.
also wenn Kawhi in der Form von 2016, 17 zurückkehrt, dann ist das der beste Spieler der Eastern Conference. Aber wir wissen es halt einfach nicht.
Ist ein sehr
Und
großes Wenn.
ja, und die beiden Kandidaten, die ich dann unmittelbar dahinter hätte, wären mit Embiid und Kyrie Irving auch 2 Spieler, bei denen man nicht komplett sicher sein kann davon, wie es kommende Saison aussieht. Also, weil Kyrie jetzt mehrfach mit dem Knie Ärger hatte, weil Embiid grundsätzlich ziemlich viel Ärger mit seinem Körper schon hatte. Von daher, ja, ich sag jetzt einfach mal Kawhi, aber wie gesagt, Sternchen.
Sternchen. Ja, ich muss auch ein Sternchen nehmen, ich sag Kyrie. Und einfach, weil ich so diese verletzten Historie, ich beziehe sie so mal ein bisschen mit ein und gehe davon aus, dass sich Kyrie irgendwie, also hier Sternchen, dass sich Kyrie so ein bisschen besser erholt, einfach weil er, wie gesagt, letzte Saison gespielt hat. Weil auch diese Knieproblematik, also es war ja eine Irritation, die Schrauben, die nach seinem Kniescheibenbruch eingedreht wurden, Probleme bereitet haben. Und dann hat er irgendwie, glaube ich, eine konstante Entzündung drin und das ist aber jetzt besser und das ist jetzt weg. Und ich glaube, Kyrie, so wie man, wenn man ihn so hört, sieht, ich glaube, dass er da damit ganz gut umgehen kann. Und deswegen denke ich, sehe ich jetzt zumindest mal Stand jetzt das Leistungsvermögen, wenn ich jetzt die gesamte Konstellation mit einbeziehe, sehe ich das Leistungsvermögen bei Kyrie momentan ein bisschen höher als bei Kawhi. Das kann sich natürlich schnell ändern, wenn Kawhi jetzt so zurückkommt, wie du sagst, wie 16, 17. Dann ist er der beste Spieler. Aber so, wenn ich mir jetzt alles anschaue, ist für mich jetzt Kyrie der Beste. In 3 Jahren sieht es ein bisschen anders aus. Wen hast du?
Da sind sogar noch mehr Sternchen dabei, weil Kawhi ist in 3 Jahren auch erst 30. Das ist quasi dann ja immer noch Prime. Von daher, wenn er fit ist und dann noch in der Division spielt, was zwei sehr große Events sind, dann habe ich ihn da. Wenn nicht, ist es für mich sehr schwer zu sagen. Ich tue mich schwer, Embiid über die nächsten 3 Jahre in irgendeiner Form zu projizieren. Auch bei Kyrie habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Bei Porzingis habe ich aktuell keine Ahnung, den wir da ja auch irgendwie definitiv erwähnen müssen, der sich momentan von einem Kreuzbandriss erholt. Von daher bin ich völlig bescheuert, wenn ich da einfach mal auf das sichere Future Hall of Famer-Potenzial von Jason Tatum setze, obwohl er dann auch immer noch ziemlich jung ist.
Total ohne Homer-Brille wahrscheinlich, oder?
Ja, vollkommen.
Jason Tatum, okay. Ja, ich...
Also, ich hab, ganz ehrlich, das ist jetzt nicht wirklich meine Meinung, aber ich wollte es einfach mal behaupten. Ja, in 5, 6 Jahren ist das, glaube ich, wirklich, aber ich sag's jetzt einfach mal schon, in 3 Jahren.
In 3 Jahren, okay. Ja, mein Sternchen habe ich vorher schon erwähnt, das ist der Wurf, aber ich gehe jetzt einfach auch mal... Ich bin hauptsächlich geschwankt zwischen Embiid und Simmons und ich gehe jetzt einfach mal mit Simmons. Ich sage einfach, Simmons eignet sich halt einen sensationellen Wurf an. Also Steph Curry wird grün vor Neid und zerlegt alles. Nee, aber ich glaube, dass Simmons, wenn er seinen Wurf in den Griff kriegt, und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er daran arbeitet, dass er dann... Ich meine, wenn der einen Wurf hat, dann was machst du denn dann?
Ja, dann machst du grundsätzlich nicht mehr viel.
Und davon gehe ich
jetzt... Das ist das Problem.
Es ist ein sehr, sehr großes Wenn, ja, aber also es ist ja, wir können auch die Wenn-Division, hätten wir sie auch nennen können.
Ja.
Oder If-Division. Können wir nochmal zum Anfang zurück?
Ja.
Unbedingt. Okay.
Also, können wir nachher rein editieren.
Freunde des gepflegten Kopfballsports. Nein, Quatsch. Gut, größter Sprung, sag ich, die Celtics. Und jetzt nicht unbedingt, was die Bilanz angeht, einfach was das... Ja, die Leistungsfähigkeit angeht. Also aus ziemlich offensichtlichen Gründen, weil mit Hayward und Kyrie ihre beiden besten Spieler zurückkommen. Und weil Tatum ein Jahr weiter ist, weil Tatum viel gelernt hat über den Sommer, weil Brown sich letztes Jahr schon sehr, sehr gesteigert hat und ich bei Brown echt irgendwie so den Eindruck gewonnen habe, dass er sehr, sehr gezielt an sich arbeitet und seine Schwächen angeht, beziehungsweise sich neue Dinge aneignet und dann da auch nochmal stärker wird, weil dazu, weil einfach die mit den neuen, in Anführungszeichen, sie einfach wesentlich mehr Optionen haben, Brad Stevens mehr Optionen hat und deswegen denke ich, dass die Celtics dann leistungsmäßig einen ziemlich großen Sprung machen werden, der sich vielleicht nicht zwingend auf die Bilanz umschlägt, aber der trotzdem ziemlich, ziemlich groß sein wird, wenn man sie so sieht, auch in der Spitze.
Ja, ich habe auch die Celtics und ich glaube aber auch, dass das durchaus auch die Bilanz reflektieren wird. Also sie haben jetzt letzte Saison 55 Siege geholt. Ich bin mir eigentlich fast sicher, dass es über 60 geht. 65 würden mich auch nicht schockieren, also weil halt einfach so viel Tiefe, Vielseitigkeit und Potenzial jetzt in dem Kader vorhanden ist und natürlich wird es erstmal eine Herausforderung sein, das alles zusammenzufügen, aber wenn man da irgendwem vertrauen kann, ist es, glaube ich, Brad Stevens, einfach weil der Typ kreativ wie sonst was ist und weil er, glaube ich, auch ziemlich genaue Vorstellungen davon hat, wie das aussehen soll, weil er, glaube ich, auch gut kommuniziert und wenn dann jemand mal halt 10 Minuten weniger in einem Spiel eingesetzt wird, dem das auch erklären kann und irgendwie das sinnvoll gestalten kann, ohne dass es da dann ein großes Murren gibt. Dazu hat er ja gerade mit Horford sowieso jemanden, der absolut happy damit ist, wenn er halt nicht die ganze Zeit wirft, sondern sich um alles andere kümmern kann, was ihn irgendwie zu Al Horford macht, also defensiv Lücken stopft, irgendwie den Ball schnell macht, Blöcke stellt, alles Mögliche. Irgendwie kann ich mir das schon ganz gut vorstellen. Auch Kyrie ist ja jemand, der jetzt nicht in der Regular Season permanent 25 Mal pro Spiel draufhalten muss, sondern eher einer, der irgendwie früh in den Spielen halt mal zeigt, okay, wenn ich will, komme ich zum Korb und sich dann aber mehr darauf konzentriert, dass er halt andere mit einbezieht. Das haben wir letzte Saison schon relativ viel von ihm gesehen. Da ist jetzt dann sogar noch mehr Firepower irgendwie vorhanden und ich kann mir vorstellen, dass er sich dann vielleicht noch ein Stück weit mehr darauf konzentriert, wie es sich dann in der Crunch-Time gestalten wird und so. Das werden wir dann mal schauen. Aber ich glaube, dass die Celtics jetzt aktuell so gut besetzt sind, dass sie in relativ vielen Spielen keine Crunch-Time erleben werden. Und deswegen glaube ich, wenn wir einfach auf die Bilanz schauen, da werden die Celtics, glaube ich, in dieser Division den größten Sprung machen.
Eigentlich ja. Ich bin nur gespannt, weil gerade, weil du sagst, Stevens mit seinem Management, mit seinen Ideen, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass er alles sehr, sehr dosiert einsetzt. Also weißt du, dass jetzt die Bilanz nicht so wahnsinnig im Vordergrund steht, sondern dass er wirklich, also dann Kyrie-Pausen gibt, Hayward langsam ranführt, dann vielleicht auch mal Horford pausieren lässt, also dass da irgendwie das, ja, die volle Kapelle nicht immer zwingend aufläuft und dass jetzt die Bilanz nicht komplett im Vordergrund steht. Klar, wenn man weiß, wie groß der Heimvorteil in Boston ist. Also ich denke, den hätten sie schon ganz gern. Aber genau, deswegen meinte ich nicht zwingend auf die Bilanz. Fall, finde ich, gibt es irgendwie keinen so richtig.
Nee, habe ich mich auch schwer getan. Also ich kann mir vorstellen, dass die Sixers vielleicht 2-3 Spiele weniger gewinnen. Ich kann es mir auch bei den Nets ganz gut vorstellen, aber also von einem richtigen Fall kann man da jetzt nicht sprechen. Die waren ja letzte Saison schon eins der schlechtesten Teams und daran wird sich nicht wahnsinnig viel ändern. Ja. Ähnlich bei den Knicks, von daher einen großen Fall sehe ich eigentlich nicht.
Nee, ich auch nicht. Dann gehen wir direkt zum größten potenziellen Spaßfaktor. Das macht sowieso mehr Spaß. Super. Wenn wir gerade schon bei den Celtics sind, dann fange ich mal an, weil für mich sind es nämlich tatsächlich die Celtics und zwar vor allem die Frage oder die Vorfreude darauf, was Stevens mit voller Kapelle so anstellt. Also wie er das jetzt alles nutzt, was ihm da so geboten wird. Also es wurde ja alles ein Jahr aufgeschoben irgendwie im Endeffekt, aber ich meine, wir haben jetzt die beste 5, also ob die jetzt startet oder nicht, ist ja potenziell Kyrie, Tatum, Brown, Hayward, Horford. Vielleicht irgendwie noch Smart mit drin. Aber dann hast du halt, das ist halt defensiv und offensiv ist es brutal stark. Du hast irgendwie Vielseitigkeit, du kannst switchen, du hast diverse Leute, die sich einen Wurf kreieren können. Du hast einen als Playmaker, du hast einen auf dem Flügel, dann hast du noch die Bank dazu mit Terry Rozier, mit Marcus Smart eben, mit Morris, mit Daniel Theis auch, wo du halt einerseits Spezialisten hast, du hast Roleplayer, du hast Scorer, also da ist irgendwie so viel da und Brad Stevens ist halt eigentlich, und du hast dann halt diesen perfekten Coach dafür, der halt auch Bock hat, das Ganze auszunutzen und sich dann halt Dinge überlegt. Und genauso wie du halt sagst, wie du gerade gesagt hast mit der Crunch-Time, dass sie da dieses, okay, Crunch-Time gebt jetzt Kyrie den Ball oder Crunch-Time gebt jetzt Tatum den Ball, das wird es halt, glaube ich, nicht geben. Also ich glaube, da wird es schon, gerade so nach Timeouts, wird es da schon sehr, sehr kreative Plays geben. Und wer dann was übernimmt und wie das dann aussehen wird, das finde ich schon sehr, sehr cool zu sehen. Und eben dann auch zu sehen, inwieweit die Celtics dieses Potenzial, das sie haben, dann auch ausnutzen werden. Also ich hoffe, wie gesagt, ich meine, Verletzungen klammern wir mal aus. Also das, klar, kann immer passieren, aber ja, aber da freue ich mich eigentlich, glaube ich, mit am meisten drauf. Und ich glaube halt, wenn das alles funktioniert, dann ist es halt ein Basketballteam, dem es sehr, sehr viel Spaß macht, zuzusehen.
Definitiv. Also würde ich da auch nennen. Und ich glaube auch, dass wir durchaus auch in der Crunch-Time öfter mal ISO-Plays für Kyrie sehen werden. Einfach aus dem Grund, weil da so viele Spieler drumherum sind, auf die man aufpassen muss, weil sie halt Gefahr ausstrahlen, sei es jetzt von der Dreierlinie oder off the dribble, also was ja gerade Hayward und Tatum absolut mitbringen. Das ist ja dann absolut unmöglich, jemanden wie Kyrie, der halt an jedem seiner Gegenspieler im Normalfall relativ easy vorbeikommt mit seinen Handles. Das ist ja absolut unmöglich zu verteidigen. Also da haben wir, das Potenzial ist dann ja so ein kleines bisschen da für so dieses Rockets-System auf Steroiden fast schon, also weil du da halt nicht nur Schützen drumherum hast, sondern auch noch Spieler, die sich halt den Wurf dann auch noch selber kreieren. Und also für eine Defense kann das halt einfach richtig ekelhaft sein, wenn da dann wirklich 5 einigermaßen fähige Spieler oder sehr fähige Offensivspieler eigentlich auf dem Court sind. Also da ist dann Brown, wäre jetzt in diesem Szenario mit den 5 Spielern, wäre ja schon der mit Abstand schlechteste Ballhändler, aber dafür hat er mittlerweile einen ziemlich soliden Wurf und ist ja durchaus auch schnell und athletisch genug, um an einem Closeout dann wiederum locker vorbeizukommen. Von daher, das ist dann schon richtig, also eine ziemlich perverse Truppe. Und definitiv. Ich glaube, dass da in der richtigen Dosis ISO-Plays auch absolut gewinnbringend eingesetzt werden können.
Auf jeden Fall. Also genau, also es ist halt eine Komponente sozusagen, aber es ist halt nicht zwingend. Also da gibt es halt so viele Möglichkeiten und ja, ich meine, klar, es gibt dann auch noch Fragezeichen. Das ist natürlich das Nächste. Also wie verkraftens in Anführungszeichen Tatum und Brown, wenn sie jetzt wieder quasi eine Stufe runter müssen? Also wie gut funktioniert das? Also einfach nicht, dass sie jetzt, dass sie aufbegehren, aber dass sie wie es spielerisch funktioniert, wenn dann irgendwie dann doch wieder Kyrie mehr den Ball hat. Gut, das haben sie ja letztes Jahr schon über einen großen Teil der Saison gesehen. Aber wenn dann noch Hayward dabei ist, der irgendwie auch seine Touches braucht, also das ist schon auch, also einerseits ist da dieses Talent und diese Möglichkeiten, andererseits ist natürlich auch die Herausforderung, dass dann irgendwie in einen ja, funktionierendes Ganzes zu verwandeln. Und aber wie gesagt, da ist halt für mich auch Stevens mit der beste Mann, den man so haben kann, wahrscheinlich, Stand jetzt zumindest. Also da freue ich mich drauf. Und worauf ich mich dazu noch freue, ist die Rivalität mit den Sixers. Weil da hat der was begonnen letztes Jahr irgendwie mit Embiid Sucks rufen, glaube ich, in Boston und mit dieser in den Conference Semifinals. Und Simmons hat jetzt auch gesagt, sie wollen auf jeden Fall die Celtics schlagen und das ist ja so ein bisschen das, was auch die Division mal ausmachen sollte, so diese regionalen Rivalitäten und da vielleicht zwei junge Teams irgendwie, die regelmäßig gegeneinander spielen werden. Das könnte auch ganz cool werden.
Absolut. Celtics Twitter hat auch mittlerweile schon diverse T-Shirts produzieren lassen mit Shoot a Three, you Coward und einem Bild von Ben Simmons. Von daher, das ist das geht auf jeden Fall voll in die richtige Richtung. Also ich mag das auch durchaus, wenn sich die Leute halt nicht einfach nur die ganze Zeit super verstehen, sondern das halt irgendwie auch so ein bisschen hitziger wird. Also solange es halt irgendwie beim Sportlichen bleibt. Und das ist ja irgendwie bei beiden gegeben. Also es sind einfach zwei sehr gute junge Teams, die so mit die leidenschaftlichsten Fans überhaupt in der NBA haben. Und wenn das jetzt zwei der Teams sind, die über die nächsten Jahre den Osten ausmachen, dann kann man sich da auf jeden Fall, glaube ich, ziemlich drauf freuen. Was ich dazu halt noch sagen würde, ich bin auf Tatum und Simmons jeweils in Jahr 2 extrem gespannt. Also weil beide in den Playoffs teilweise Sachen gezeigt haben, die nicht nur auf eine gute, sondern potenziell eine überragende Zukunft hinweisen und wo ich einfach gespannt bin, wo die Reise jetzt hingehen wird. Gerade bei Tatum ist es, glaube ich, vielleicht, also es kann gut sein, dass wir jetzt auch noch nicht unbedingt das volle Potenzial sehen werden, weil es halt einfach, wie gesagt, so ein gut besetztes Team ist, wo er jetzt nicht irgendwie permanent beispielsweise als Playmaker oder so gefragt sein wird, aber das Potenzial ist offensiv halt einfach so extrem, dass ich einfach mal sehr gespannt bin, worauf es hinausläuft.
Da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Hast du noch jemanden, noch einen Spaßfaktor?
Ja, es wäre dann in New York, damit wir auf diese traurigen Franchises da irgendwie auch nochmal zu sprechen kommen. Tatsächlich bin ich ziemlich gespannt auf Kevin Knox bei den Knicks, weil gerade am Anfang, wo jetzt Porzingis halt noch ausfallen wird. Wir wissen ja gar nicht genau, wann er zurückkehrt, ob das irgendwie im Dezember, im Januar oder vielleicht auch erst im Februar ist. Da werden halt sehr, sehr viele Plays für ihn direkt gelaufen werden. Und ich glaube, also was ich bisher von ihm gesehen habe, hat mir ziemlich gut gefallen. Es gibt natürlich noch einige Lücken. Es ist ja auch noch ein blutjunger Spieler, der irgendwie noch bei Weitem nicht fertig ist in seiner Entwicklung. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass der schon sehr früh für so ein paar Offensivexplosionen sorgen kann. Weil dafür die Tools absolut gegeben sind und man weiß das ja, dass sobald jemand in New York einigermaßen gut spielt, sich das halt sehr, sehr schnell so in eine große Hypewelle umschlägt und grundsätzlich finde ich das aber nicht unbedingt eine schlechte Sache, weil wenn die Knicks zumindest auf die Art und Weise relevant sind, dann ist es normalerweise nicht unbedingt schlecht für die Liga, also weil sich einfach nochmal ein paar mehr, noch ein etwas breiteres Publikum irgendwie interessiert für das Ganze und ich sehe die Knicks nächste Saison nicht zwingend als sportlich mega relevantes Team an, aber Knox als Rookie finde ich sehr interessant.
Klingt auf jeden Fall so. Dann lass uns doch direkt mal zum interessantesten Big Picture kommen, wenn wir schon bei den Knicks sind, weil das sind nämlich tatsächlich die Knicks. Jetzt eben Knox ist da ein Puzzleteil, aber da gibt es ja noch viele andere Geschichten. Also der neue Coach mit David Fizdale, dann eben Porzingis, wie du angesprochen hast. Also wann kommt er zurück? Wie kommt er zurück? Vertrag läuft ja, glaube ich, auch aus. Wie verlängern sie? Für wie viel verlängern sie? Wann verlängern sie? Dann hast du mit Scott Perry ja noch einen relativ neuen GM, also er ist zwar 2017 schon gekommen, hat aber jetzt irgendwie, da war es glaube ich mitten im Sommer, irgendwann im Juli oder so hat er da angefangen. Ich finde die Vita von dem gar nicht so uninteressant, weil der hat ja damals also erstmal, dass sie so eine etwas ruhigere Lösung gesucht haben, keinen großen Namen, so nach Phil Jackson, was ja nicht ganz optimal funktioniert hat. und ja, jetzt hast du hier jemanden, der mit dem jetzt vielleicht nicht zwingend jemand gerechnet hat, die vielleicht auch nicht so viel auf dem Zettel gehabt hätten. Der hat irgendwie unter Joe Dumas damals gelernt, hat da auch die 2004er Pistons mit aufgebaut oder dieses Team rund um die 2004er Championship.
Hat er da gelernt, mit mehreren Standtelefonen gleichzeitig zu telefonieren, oder?
Genau. Ist auch ein Talent, das man mitbringen sollte, finde ich. War dann irgendwie bei den Magic war er danach mit Rob Hennigan, da war er Vice President of Basketball Operations, das weiß ich nicht ganz so gut, aber jetzt ist er bei den Knicks und jetzt, ja, mal schauen, wie er dieses Team halt zusammenstellt, gemeinsam mit Fizdale, dann haben die Knicks Stand jetzt nur gut 70 Millionen in den Büchern für nächste Saison, um den Dreh rum, haben damit theoretisch Platz für Superstars, vor allem wenn sie noch Noahs Vertrag loswerden, dann Courtney Lee soll ja auch irgendwie weg, also da ist, was da so für Moves im Laufe der Saison getätigt werden, um vielleicht noch mehr Platz zu schaffen, weil da gibt es ja auch dieses Sensationsgerücht, dass Butler und Irving gern zusammenspielen würden und das am liebsten in New York täten. Wo es übrigens, muss ich mal ganz kurz, da gab es diese ESPN-Poll, hast du die mitbekommen?
Welche?
Wo Wahrscheinlichkeiten, wo Kyrie nächstes Jahr spielt, also quasi übernächste Saison dann, und da war die Wahrscheinlichkeit, dass er bei den Knicks spielt, tatsächlich höher als die, dass er bei den Celtics spielt. Da habe ich mich dann gefragt, auf welcher Basis?
Wer hat denn da abgestimmt? War das eine User-Umfrage?
Nee, das war von ESPN, war das so die ESPN, ja genau, das war so, okay. Sie haben dann quasi gesagt, ja, hier sind die Wahrscheinlichkeiten und man sollte halt diskutieren quasi, User sollten diskutieren. Und ich fand es irgendwie, ja, ich habe mich sehr gewundert, also warum die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass er in New York spielt nächste Saison oder übernächste Saison als in Boston. Passieren kann es natürlich, aber Stand jetzt gibt es ja außer dieses Gerücht, dass er gern mit Butler zusammenspielen würde und dass beide in New York spielen wollen, dass er irgendwie da in der Nähe aufgewachsen ist, gibt es ja nicht viel. Naja.
Nee, es ist ja ein bisschen einfach dieser Faktor, dass, tut mir leid, dass ich hier jetzt brutale Geheimnisse aus der Medienwelt ausplaudere, was? Aber dass der Faktor New York Knicks halt einfach zieht. Und wenn man da dann behauptet, dass die Wahrscheinlichkeit noch etwas größer ist, dass das halt noch etwas mehr Interesse und Faszination kreiert und dann halt einfach Leute darauf hoffen, dass das passiert und weil das ja irgendwie cool wäre. Aber
hat ja mit Berichterstattung eigentlich auch nichts mehr zu tun, ne?
Ja. Also wie, ich meine, ich, es kann ja schon sein, dass es diese Überlegungen von Irving und Butler gibt. Also durchaus, dass sie Bock durchaus darauf hätten, zusammenzuspielen und das vielleicht auch, also ich meine, als Kyrie damals den Trade von den Cavs gefordert hat, da hat er ja eine kleine Liste vorgelegt mit Teams, wo er gerne hin wollte. Und da standen die Knicks drauf, ja. Da standen aber die Celtics nicht drauf, zum Beispiel. Was letztendlich völlig egal ist, weil als Spieler, der keine No-Trade-Klausel oder sowas besitzt, hast du da halt sowieso überhaupt nichts zu sagen. Da kannst du eine Liste vorlegen, aber diese Liste spielt absolut gar keine Rolle zu 0%. Aber ja, offensichtlich ist New York schon ein Markt, der ihn interessiert. Und wir haben ja neulich schon mal darüber geredet, ich würde jetzt auch nicht Garantien darüber unterschreiben, dass Kyrie den Rest seiner Karriere bei den Celtics verbringt. Absolut nicht. Also ich kann mir durchaus Szenarien vorstellen, wo er nächste Saison, also nächsten Sommer sich für ein anderes Team entscheidet. Kann schon sein. Ob das jetzt die Knicks sind, ich meine, warten wir es mal ab. Aber also natürlich ist es so, dass die sich in Positionen bringen, dass sie
ja, das auf jeden Fall.
Nächsten Sommer halt einerseits Kohle haben und andererseits auch sportlich ein bisschen interessant sind. Also den Noah-Vertrag hast du ja schon angesprochen, sie suchen jetzt natürlich seitdem sie den unterzeichnet haben, suchen sie eigentlich nach einem Abnehmer. Per Trade werden sie den auch jetzt aller Wahrscheinlichkeit nicht finden, aber sie können ihn halt stretchen und es geht, also man kann davon ausgehen, dass sie das auch noch vor der Saison tun werden. Das heißt dann, dass sie ihm das Geld zwar über einige Jahre ausbezahlen müssen, aber dass es halt nicht voll gegen den Cap zielt. Und dadurch hätten sie dann wiederum die Möglichkeit, nächstes Jahr 2 Max-Verträge sogar aufzunehmen. Und dazu hoffen sie jetzt halt, dass dieser junge Kern oder diese kleine junge Achse, die sie sich da geholt haben, interessant ist, dass halt jemand dann auch wirklich Lust hat, mit denen zusammenzuspielen. Also da hast du dann Frankie Smokes, Nili Kina, sie haben Knox und sie haben Porzingis. Das sind erstmal so die, bei denen man davon ausgehen kann, dass sie lange bleiben sollen. Dazu haben sie ja mit Mitchell Robinson auch noch jemanden gedraftet, bei dem sie die Hoffnung haben, dass das sich als Steal entpuppen könnte. Was man übrigens nach der Summer League immer über 46 Millionen Spieler sagt und wo man jetzt erstmal abwarten muss. Aber ist auf jeden Fall auch ein ganz, ganz interessanter Spieler, definitiv. Und ansonsten, was sie jetzt gemacht haben, das waren ja alles kurzfristigere Sachen. Also sie haben jetzt diesen Gamble ja schon letzte Saison während der Saison mit Moutier gemacht, den sie sich reingeholt haben, den sie sich jetzt dann auch eine Saison nochmal komplett angucken können und danach entscheiden können, okay, wollen wir mit dem irgendwie längerfristig was machen oder nicht? Wird ja Restricted Free Agent, weil er auch in dem Jahrgang von Porzingis war. Lee werden sie versuchen noch abzugeben und wahrscheinlich dann dafür halt einen Vertrag aufzunehmen, der nächsten Sommer endet und nicht wie der von ihm erst 2020 endet. Und auch, was sie sonst gemacht haben. Also Mario Hezonja haben sie ja jetzt für einen Einjahresvertrag geholt, um sich mal anzugucken, ob der kroatische Kobe Bryant vielleicht doch noch hervorkommt oder ob das dabei bleibt, dass Hezonja in Wirklichkeit irgendwie, ja, die Selbstüberschätzung ist groß und das, was in der NBA dann ankommt, ist nicht ganz so groß. Schauen wir mal.
Ja.
Das sind halt alles so Gambles, aber letztendlich zählen sie jetzt darauf, dass halt Fizdale, der als sehr, sehr respektierter Coach in der NBA vielleicht auch so ein bisschen Anziehungskraft ausstrahlt, dass er halt mit diesen jungen, durchaus interessanten Talenten halt irgendwie schon mal so ein bisschen Grundstein legt in dieser Saison, um irgendwie zu zeigen, okay, hier kann was gehen und wir haben auch Geduld und um dann nächsten Sommer irgendwie interessant zu sein. Ich meine, ich bin mal gespannt, wie das funktioniert, zumal die Knicks ja auch nicht unbedingt für ihre Geduld weltberühmt sind und also ob dann, wenn jetzt während der Saison halt nicht unbedingt jedes Spiel gewonnen wird, ob da dann irgendwie sofort wieder ein Kurswechsel eigentlich verlangt wird von James Dolan, dem Besitzer der Knicks, der wahrscheinlich auf einer Liste der schlechtesten Besitzer in der NBA überall in der Top 3 erscheint, auf vielen Listen wahrscheinlich auch auf dem ersten Platz. Das macht halt gerade dieses Big-Picture-Thema so interessant, dass man halt nicht genau weiß, ob dieser Kurs, den sie jetzt erstmal versucht haben einzuschlagen, ob sie den beibehalten werden oder ob man das bald wieder irgendwie über den Haufen wirft, wie es sich jetzt gestalten wird. Was meinst du, kann man sportlich irgendwie nächste Saison von den Knicks erwarten?
Für mich, also was du gerade schon gesagt hast, für mich wird es, glaube ich, ein bisschen so eine Try-and-Error-Saison. Und deshalb glaube ich nicht, dass es sportlich wahnsinnig weit nach oben gehen wird. Einfach weil sie, glaube ich, wirklich, weil es eher darum geht, okay, wer von diesen jungen Talenten bringt uns in Zukunft weiter? Wer passt zu Porzingis? Wer passt zu Knox? Wer passt zu Frankie Smokes? Also ich glaube, die drei sind schon relativ safe erstmal. Und dann einfach zu sehen, okay, welche Lineups passen zusammen und wie passt spielerisch. Und dann zu sehen, okay, behalten wir Moody, behalten wir Hezonja. Auch Noah Vonley haben sie ja noch geholt, als der jetzt auch noch nirgendwo richtig überzeugt hat, aber wer weiß, vielleicht bringt er ihn Rebounding, vielleicht kannst du irgendwie einen zumindest halbwegs wertvollen Rollenspieler draus machen. Und von daher denke ich, wie gesagt, dass der Erfolg nicht zwingend im Vordergrund stehen wird und deswegen sich auch nicht so riesig einstellen wird. Einfach auch, weil Porzingis der beste Spieler erst irgendwann im Laufe der Saison zurückkommt und dann auch sich erstmal wieder reinfinden muss nach einem Kreuzbandriss. Spricht für mich auch dafür, dass sie ja mit Fisdale einen Oldschool-Coach geholt haben, dass sie mit Scott Perry auch einen GM geholt haben, der gelernt hat, strategisch zu denken. Also deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass sie da, ja, dass sie diesen Kurs erstmal beibehalten. Was natürlich so ein bisschen so als Damoklesschwert quasi über der ganzen Geschichte schwebt, ist ein potenzieller Butler-Trade. Also dass sie sagen, okay, wir holen uns den jetzt. Und
aber für was holen sie ihn denn?
Ich hab mal ein bisschen geguckt, gab dann irgendwie, ja, das ist genau die Frage. Also wir hatten ja dieses Szenario schon mal mit Melo, den sie fix haben wollten und so schnell wie möglich haben wollten, der auch so schnell wie möglich kommen wollte und damit halt ihre ganzen jungen Spieler abgegeben haben. Und ich glaube, das wollen sie jetzt diesmal nicht, könnte ich mir vorstellen. Aber sie müssen halt dann natürlich
Picks. Sollte man hoffen.
Sollte man hoffen, genau. Deswegen meine ich, Damoklesschwert, wer weiß. Wenn dann nämlich Dolan auf einmal sagt, ja, komm, und dann sagt, gibt dann doch irgendwie Nilikina obendrauf oder ja, Knox wäre ein bisschen sehr früh, aber weißt du ja nicht. Nee, aber ich habe irgendwie ein Szenario, war glaube ich auch von einer Timberwolves-Fanseite. Ich meine, sie haben sind dann dadurch, dass Butlers Vertrag glaube ich auch ausläuft, sind sie theoretisch in einer recht guten Position. Einfach weil die Timberwolves vielleicht Schiss haben, dass sie Butler ohne Gegenwert verlieren. Dass vielleicht Picks ausreichen können und dass sie, gut, der Vorschlag war dann Hardaway Jr.
Ja, ich meine, sie haben sonst nicht so viele Leute, bei denen das Gehalt passt. Ne?
Genau.
Also du kannst halt Lee und Nilikina, da wird es ungefähr passen.
Ja.
Hardaway verdient 17,3 Millionen. Das würde ziemlich genau oder also fast genau passen. Da muss man dann nur minimal noch was drum rumschrauben. Ansonsten sind ja nur die einzigen Großverdiener, die Knicks jetzt aktuell haben, sind ja Enes Kanter mit 18,6 Millionen und halt Noah mit 18,5.
Genau.
Aber Noah werden sie den Wolves halt nicht andrehen können, nicht mal Thibodeau. Also
nein, Quatsch,
die Wolves werden Noah signen, sobald er Free Agent ist. Da kann man von ausgehen. Ja. Also wenn Thibodeau da noch arbeitet, dann wird das passieren. Aber bis dahin halt nicht.
Nee, also genau. Also ich bin mal gespannt. Es ist halt auch, ich sage auch nicht, dass es passiert, aber es ist halt ein Szenario, das eventuell eintreten könnte. Ich glaube aber, also sie müssen es ja mit Picks irgendwie schön machen, in Anführungszeichen. Und da haben sie natürlich jetzt den Vorteil, dass sie eigentlich schon einen talentierten jungen Kern haben. Also klar gibt man ungern Picks weg, aber es wäre zumindest eine Option.
Das ich würde es ehrlich gesagt nicht als Option sehen.
Nee?
Also ich finde, wenn während der Saison ein großes Paket von den Knicks für Jimmy Butler geschnürt wird, dann muss man Dolan die Franchise eigentlich wegnehmen. Also das hätte man sowieso schon vor 10 Jahren machen sollen, aber dann ist es endgültig an der Zeit. Das wäre für mich so, also das würde halt wieder genau das für das sprechen, was die Knicks irgendwie die letzten 20 Jahre fast immer falsch gemacht haben. Also dass sie halt so ungeduldig sind. Und also ein Butler, wie passt der denn jetzt beispielsweise zu dem Entwicklungsprozess von Knox und Porzingis und Nilikina? Also und warum sollte man für den jetzt was zwingend opfern, wenn man sowieso noch ein paar Jahre davon entfernt ist, dass man wirklich ganz oben mitspielen kann? Also die Möglichkeit, dass halt nächsten Sommer ein, zwei Free Agents kommen wollen, die sollte man sich offen halten, aber also
da aber hat dann man muss ja Butler nächsten Sommer eigentlich auch nicht holen.
Doch, weil man dann nichts für ihn abgibt. Also ich meine, dann,
ja gut, aber dann passt
wenn du dann ihn und Kyrie bekommen hast,
aber
Butler alleine hilft dir überhaupt,
also ja,
hilft dir natürlich sportlich ein bisschen, aber der bringt dich ja jetzt nicht irgendwie, bringt dich jetzt nicht nach vorne, wenn du im Sommer dann die Chance hast, du hast dann eine Saison Knox gesehen, Porzingis ist wieder fit, Nilikina ist okay und du hast dann die Möglichkeit, Kyrie und Butler zu sein, dann ist es wieder was ganz anderes. Aber jetzt irgendwie die Farm zu opfern, um dann Butler zu bekommen, der dann aber irgendwie auch nächsten Sommer schon wieder sagt, boah, irgendwie so geil, wie ich es mir vorgestellt habe, ist es jetzt irgendwie auch nicht. Das ist halt, das wäre halt dann wieder, würde halt wieder komplett gegen Nachhaltigkeit sprechen. Und das ist halt, glaube ich, was die Knicks jetzt schon seit vielen Jahren irgendwie falsch gemacht haben und wo jetzt eigentlich die Verpflichtung von Fizdale und auch Perry eigentlich dafür sprechen, dass sie das jetzt vielleicht mal wieder ändern wollen. Also halt vielleicht ein bisschen nachhaltigeren Kurs einschlagen. Das wäre halt irgendwie wieder genau das Gegenteil davon. Deswegen wäre ich da überhaupt kein Fan von.
Ich sage jetzt auch nicht, dass ich ein Fan von bin. Also ich verstehe auch deine Argumentation. Also ich folge auch eher deiner Argumentation, dass es jetzt nicht zwingend wahnsinnig intelligent wäre, dafür alles abzugeben. Nur sie würden halt, also wenn es ein Szenario gäbe, also ich glaube, man muss es so stufenweise sehen. Also optimal ist es, wenn sie es nicht machen und die beiden nächstes Jahr bekommen oder beziehungsweise nächstes Jahr irgendwie intelligent sein und sich Zeit lassen. Aber es wäre jetzt zum Beispiel, wenn sie ihn jetzt, wie gesagt, Picks, klar, wahnsinnig wertvoll, aber du hast, wenn du drei große Talente hast und dann noch potenziell einen Superstar dazu bekommst oder einen Star dazu bekommst und noch dazu dann eventuell die Möglichkeit hast, Kyrie zu signen im Sommer, dann ist es nicht ganz so schlimm wie der Melo-Move. Also es ist so ein Mittelding. Also ich denke, wie gesagt, ich würde es auch nicht zwingend machen. Ich würde auch abwarten. Sie brauchen dieses Jahr den Erfolg nicht und lieber sagst du dann, du verlierst dann vielleicht dieses Jahr ein paar mehr Spiele, kannst du dann noch hochpicken nächstes Jahr und holst dir dann die beiden, klar. Aber es wäre zumindest, es wäre nicht ganz so desolat wie damals bei Melo.
Das stimmt. Also so einen dämlichen Trade werden sie auch schwerlich nochmal hinbekommen.
Genau, das war es im Endeffekt. Aber ich bin da auch bei dir, dass es eigentlich im Endeffekt Schwachsinn wäre, jetzt irgendwie wieder halt quasi den zweiten Schritt vom ersten zu machen und so schnell wie möglich jemanden zu holen, nur um ihn halt da zu haben und wenn es halt auch im Sommer die Option gibt.
Genau, und also ich finde, wenn sie jetzt halt einigermaßen geduldig aufbauen, dann ist es ja auch nicht so, dass irgendwie nächsten Sommer alles im Arsch ist, wenn dann Butler und Irving halt nicht kommen wollen. Also wenn das halt nicht zustande kommt, weil dann hast du ja immer noch, im Idealfall hast du dann Porzingis unter einem neuen Vertrag und hast halt Spieler, um die herum erwachsen kann und hast halt trotzdem noch eine gewisse Flexibilität auch weiterhin, weil aktuell sind, abgesehen von Hardaway und den Rookies, sind halt einfach keine allzu langen Verträge überhaupt, also stehen in den Büchern und deswegen, du hast dann ja auch sonst den Sommer danach auch nochmal die Möglichkeit und also
genau.
Das meine ich so, deswegen ist so dieser Geduldfaktor einfach extrem wichtig. Also, dass sie das vielleicht mal so ein kleines bisschen lernen bei den Knicks. Das ist vielleicht auch, vielleicht bin ich da auch schief gewickelt und das wird sowieso nie passieren, dass sie diese Geduld sich irgendwann mal angewöhnen, aber wer weiß. Vielleicht ist jetzt auch der Zeitpunkt gekommen.
Kann sein. Nee, aber was ich auch meinte, weil du sagtest halt, Butler passt jetzt zum Entwicklungsprozess von Knox und Porzingis und so nicht so gut, passt er im Sommer theoretisch auch nicht. Also ich weiß nicht, ob Butler, ich meine, du weißt, wie gerne ich Jimmy Butler eigentlich mag als Spieler. Ich bin mir nur nicht sicher, ob er der Richtige ist für einen jungen Kern, einfach weil er, glaube ich, einfach so viel erwartet und wenn das dann nicht kommt und gerade von Jüngeren nicht kommt, weil es dann schwierig wird.
Kann teamintern wohl auch eine ziemliche Arschgeige sein.
Ja, also was man hört, also man ist ja nie dabei, aber und da weiß ich nicht, ob es nicht schwierig werden könnte. Spielerisch sowieso, passt alles wunderbar, aber vielleicht hat er aber auch die richtigen Charaktere, also vielleicht sind Ntilikina und Knox und Porzingis, vielleicht bringen die Arbeitseinstellung mit, weiß man nicht. Mhm. Aber genau, da muss man mal sehen. Hast du noch was zu den Knicks, was du unbedingt loswerden wolltest?
Nee, ich glaube, das war genug Knicks-Talk für den Moment.
Dann tippen wir jetzt. Hast du deine unsichtbare Schreibmaschine bei dir?
Ja.
Okay. Ja, nur noch mal ganz kurz für die es noch nicht wissen. Vegas veröffentlicht ja im Sommer immer seine Odds für die neue Saison. Also da wird quasi gesagt, wie viel Siege jedes einzelne Team holen könnte. Und dann wird darauf getippt, ob sie mehr Siege holen oder ob sie weniger Siege holen. Und wir machen das jetzt für jede Division, um unsere mangelnde Expertise unter Beweis zu stellen. Und diesmal sind wir in der Atlantic Division und sehen bei den Celtics 58,5 Siege. Herr Frex?
Over.
Ich gehe knapp under.
Buh.
Nur um dich zu ärgern.
Nets 31,5.
Under.
Dito.
Knicks 30,5.
Under.
Gehe ich mit.
Sixers 54,5.
Knapp under.
Dito.
Raptors 54,5.
Over.
Knapp over.
Das knapp schreibe ich aber übrigens nicht dazu.
Was?
Ich weiß nicht, ob du das bewusst hast.
Das ist mir nicht bewusst und ich bin mindestens schockiert momentan.
Okay.
Aber ist okay. Welches Team bringt es am weitesten?
Ich glaube, dass die Celtics und die Raptors sich in den Conference Finals treffen werden. Und dann sage ich mal Celtics.
Knapp die Celtics.
So, ist es knapp jetzt auch wieder eine
Ja,
Zuschreibung, oder
unbedingt.
was?
Das ist in dem Fall sehr, sehr wichtig. Ja, und die größten Chancen auf den First Pick 2019 haben für mich die Sixers. Nein, die Nets natürlich.
Ja, sehe ich auch so. Da können wir Ihnen übrigens gratulieren. Sie haben mal wieder Ihren eigenen Pick.
Richtig,
Geil
genau.
oder geil?
Das ist sensationell. Ich glaube, die Korken knallen täglich in Brooklyn momentan, wenn sich
Ja.
irgendjemand an den Draft erinnert. Saugut. Ja, dann kommen wir damit zu euren Fragen, weil wir fordern euch ja immer dazu auf, uns Fragen zur jeweiligen Division zu stellen, die wir dann hoffentlich halbwegs zufriedenstellend beantworten können. Und diesmal ging es um die Atlantic Division. Und Maxi K0306 hat gefragt, ob die Knicks bzw. die Nets Playoff-Chancen hätten, wenn sie in einer einfachen Division, zum Beispiel in der Southeast Division, spielen würden. Und weil sie ja momentan viermal gegen die drei besten Teams der Eastern Conference spielen müssen. Also grundsätzlich, klar, wären die Chancen immer höher, wenn du eine einfache Division hast. Aber ich sehe halt keins der beiden, also in keinem Szenario sehe ich eins der beiden Teams irgendwie um die Playoffs mitspielen nächstes Jahr. Also ich meine, wenn man sich einfach mal so den Osten anschaut, Boston, Toronto, Philly sowieso davor, Milwaukee, Washington, Indiana danach auch. Und dann hast du halt immer noch Miami, du hast immer noch Cleveland, die ich vorhin sehe, Charlotte tendenziell auch. Also da, nee, also ich glaube nicht.
Die Pistons auch,
Die
ne?
Pistons hast du auch noch richtig. Die Bulls natürlich dürfen wir nicht vergessen, die wahrscheinlich um den Heimvorteil mitspielen werden. Und nein, aber
Meine
also
Güte.
ich glaube nicht.
Ja, sehe ich ganz ähnlich. Also, wenn jetzt Porzingis für die komplette Saison zur Verfügung stehen würden, dann könnten wir bei den Knicks mal drüber reden, aber auch dann würde ich eigentlich eher sagen, nein. Also, und auch unabhängig von der Division, einfach weil es. Die Knicks sind meiner Meinung nach, die haben schon ganz gute Talente, aber sind wahrscheinlich einfach noch ein, zwei Jahre davon entfernt, wieder wirklich für guten Basketball zu stehen. Bei den Nets wiederum, ich mag das System von Kenny Atkinson. Ich finde auch die Moves, die Bobby Marks, echt nicht Bobby Marks, sondern Sean Marks weiterhin macht, finde ich positiv. Also ich glaube, sie bewegen sich in die richtige Richtung. Nur die waren halt einfach so am Arsch, dass es und halt so dermaßen leer gefuttert, was Assets und irgendwie vernünftige Spieler angeht, dass sie halt einfach nicht bei null, sondern bei minus 100 anfangen mussten, als sie dieses Team gemacht haben. Und also sie stehen jetzt schon wieder viel besser da, aber sie stehen noch nicht so da, dass sie irgendwie um die Playoffs mitspielen können oder so. Das auch in keiner Division der NBA würde sich das für mich anders gestalten, weil es einfach kein guter Kader in dem Sinn ist, obwohl sie ein paar Spieler haben, die ich individuell ganz, ganz gut finde. Dinwiddie zum Beispiel ist das noch nicht ein Kader, der jetzt irgendwie schon von den Playoffs träumen sollte.
Nee, genau, sehe ich auch so. Also ich glaube auch, es ist auch einfach wesentlich mehr auf die Zukunft als auf das Jetzt ausgerichtet. Also auch verständlich. Also da passt auch die, wenn wir schon dabei sind, die Frage von Bewegungslegers 1 passt da ganz zu, der ganz gut dazu, der gefragt hat, ob die Nets jetzt eigentlich tanken müssen, nachdem sie erstmals wieder den eigenen Pick haben und der Kader nicht gerade überragend ist. Also im Endeffekt sagt das ja schon, also dadurch, dass der Kader nicht überragend ist, ist die Entscheidung ihnen im Endeffekt ja abgenommen. Und man muss ja auch mal sehen, sie haben Stand jetzt, also inklusive der Team Options, glaube ich, rund nur 43 Millionen in den Büchern stehen für nächstes Jahr. Also dann, das heißt, je nachdem, wie sich das Ganze gestaltet und je nachdem, also klar, das D'Angelo Russell ist da auch noch nicht gesigned, also den werden sie sich wahrscheinlich auch nochmal anschauen. Aber da gibt es ja theoretisch, ich meine, die Stadt ist dieselbe wie bei den Knicks. Vielleicht ist da, können sie auch ein gewisses Interesse, vielleicht auch nicht für die Top-Top-Free Agents. Nicht bei den Top-Top-Free Agents weg, aber vielleicht haben sie da auch irgendwie Möglichkeiten, was zu tun. Aber ich glaube eben, auch weil du, wie du gerade sagst, mit Bobby Marks und Kenny Atkinson, dass sie es eher
Sean
intelligent
Marks,
angehen.
Bobby Marks ist der von ESPN.
Ah, verdammt.
Aber den Fehler habe ich eben auch
Ja,
gemacht.
ist gut. Ich hab gedacht, ich hab den Satz gesagt, aber egal, ich habe den Fehler nicht gemacht. Und dann habe ich ihn doch gemacht. Stark. Also Sean Marks. Und ja, also ich glaube, dass sie nichts Dummes machen werden, aber da haben sie ja auch Möglichkeiten. Und ja, ich bin kein Tanking-Fan. Aber ich denke, dass sie einfach automatisch aufgrund des Kaders nicht sehr, sehr gut sein werden. Und dann genüsslich draften werden, wenn sie schon mal wieder dürfen.
Vielleicht folgt ja auch ein Trade. Also irgendwo gibt es ja mit Sicherheit noch ein paar All-Stars am Ende ihrer Prime
Joakim Noah
oder
zum Beispiel.
die schon drüber hinaus sind, wo man vielleicht noch irgendwie ein paar Deals, wo man vielleicht noch ein paar Picks für abgeben könnte oder so.
Ja.
Wer
Ja, es gibt Wege und Möglichkeiten, doch nicht zu draften nächstes Jahr. Aber
weiß.
Also ich glaube, sie werden nicht in die Playoffs kommen und werden relativ hoch draften. Das ist mal meine Prognose für die Nets. Wie sieht deine Prognose für Daniel Theis aus? Mabusian wollte nämlich wissen, welche Rolle Theis bei den Celtics nächstes Jahr spielen wird.
Ja, ich denke, die Rolle wird ähnlich sein. Vielleicht, vielleicht wächst sie sogar partiell sogar noch ein kleines bisschen, weil diese, also was er dem Team gegeben hat, die Rim Protection, gewisse Athletik auf der großen Position, halt dieses Energizing und auch Stärken beim Offensiv-Rebound, dazu eine gewisse Switchability, das passt ja eigentlich perfekt in das, was sie weiterhin machen wollen. Ja. Und sie sind im Frontcourt jetzt nicht unbedingt viel breiter aufgestellt worden. Also sie haben sich sie haben mit Baines verlängert, was unter dem Radar, glaube ich, auch ein sehr, sehr guter Move war, weil Baines da eigentlich auch ziemlich perfekt reingepasst hat. Monroe wiederum haben sie erwartungsgemäß nicht gehalten, weil das eher ein ziemlich großes Missverständnis war mit ihm. Sie haben halt Robert Williams gedraftet, der allerdings, glaube ich, noch ein Stück weit davon entfernt ist, dass er irgendwie da jetzt Minuten von den großen Spielern irgendwie wegnimmt, weil er erstmal sich auch noch aneignen muss, dass man zu Team-Events irgendwie pünktlich erscheinen muss und nicht verschlafen sollte. Und halt, der hat, glaube ich, Talent und soll mittelfristig vielleicht auch so ein bisschen das übernehmen, was Theis aktuell dem Team gibt. Aber bis er irgendwie auf diesem Level von Theis ist, das ist noch sehr lange hin. Mhm. Also zumal auch irgendwie mit dem Wurf, der ja besser geworden ist und der, glaube ich, auch wahrscheinlich in der kommenden Saison jetzt eher nochmal ein Stück weit noch stabiler werden sollte, einfach weil diese Umgewöhnung auf die NBA-Dreierlinie, das dauert halt einfach ein bisschen. Ich kann mir vorstellen, dass Theis da, wenn er sich komplett erholt hat von seiner Verletzung, dass er, wie gesagt, seine Rolle ähnlich bleiben wird, vielleicht teilweise sogar noch ein bisschen größer. Weil an sich hat er alles, was er gemacht hat in seiner ersten Saison, hat er den Celtics wunderbar in den Kram gepasst. Also
ja, hat's richtig gut gemacht.
Ja, wurde auch ständig gelobt von den Funktionären, von Stevens auch, der halt gesagt hat, das ist halt kein Rookie, sondern jemand, der halt irgendwie genau weiß, was er zu tun hat und das sehr konsequent umsetzt. Und wie gesagt, ich denke, wenn er da wieder komplett fit ist und die Athletik die gleiche geblieben ist, dann sieht das sehr ähnlich aus wie in der ersten Saison.
Dem habe ich eigentlich nicht wirklich was hinzuzufügen.
Das tut mir leid.
Nee, das ist okay. Ist auch mal ganz gut. Nicht so viel von meinem Gesabbel immer. Deswegen kommen wir ganz kurz zu Max Berns noch. Der will nämlich wissen, was unsere Tipps für den Most Improved Player der Division sind.
Ja, es ist ganz schön schwer. Also ich habe da eine Weile überlegt und eigentlich so, wenn man ein bisschen cheaten will, dann muss es ja eigentlich Fouls sein, oder? Also weil die erste Saison eigentlich
ich hab gecheatet.
Kaum vorhanden war. Du hast ihn auch da, oder was?
Ja,
also würde ich jetzt halt dann an sich auch so sagen.
Ich meine, der Mann hat einen perfekten Wurf kommende Saison. Also.
Der kann dann alles, macht alles. Das stimmt. Und ansonsten Kandidaten, die ich da irgendwie noch auf dem Zettel hätte, wären D'Angelo Russell, wenn er wieder fit ist. Dazu halt Mario Hezonja tatsächlich. Ja, einfach weil in diesem System der Knicks, das muss ja auch jemand werfen, das muss ja jemand abschließen. Und so gerade beim MIP wird ja relativ häufig auch einfach auf die nackten Zahlen geguckt. Und er hat jetzt letzte Saison für Orlando 9,6 Punkte im Schnitt aufgelegt. Kann ich mir schon vorstellen, dass das bei den Knicks ein Stückchen steigen wird, wenn sie ihm die Möglichkeiten dafür geben und dann ist er da vielleicht ein Kandidat. Jemand, bei dem ich denke, dass er spielerisch noch einen großen Fortschritt machen wird, der aber wahrscheinlich keinen Award gewinnen wird, weil die Anteile dafür einfach nicht groß genug sind, ist Jaylen Brown wiederum. Also wie du schon gesagt hast, weil das einfach jemand ist, der ziemlich genau weiß, glaube ich, wo er hin will, ziemlich viel über sein Spiel, seine Stärken und Schwächen nachdenkt und sich halt in diesem... Also von Jahr 1 zu Jahr 2 hat er sich ja sowas von massiv gesteigert und auch in so vielen verschiedenen Bereichen, dass ich einfach sehr gespannt bin, wie es jetzt noch weitergeht. Und ich denke, dass wir von ihm spielerisch einen großen Fortschritt sehen werden. Es werden vielleicht nicht unbedingt mehr Punkte, weil einfach noch ein paar mehr Spieler jetzt irgendwie da sind, die halt auch werfen wollen. Aber ich denke, dass seine Effizienz wahrscheinlich steigern wird und dass er mit den Possessions, die er hat, einfach noch ein bisschen mehr... Also die einfach ein bisschen konsequenter noch umsetzt. Und ich meine, defensiv war es ja schon auf einem sehr hohen Niveau, kann aber auch natürlich immer noch ein kleines bisschen besser werden.
Ja, Brown finde ich auch interessant. Also da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass da einfach noch was, wie du sagst, was die Effizienz angeht, da noch einiges passiert. Ja, wahrscheinlich, ich bleibe bei Fultz, aber wird auf jeden Fall ganz spannend. Es gibt einige interessante Spieler. Also Russell bin ich auch mal gespannt, was der noch so bringt. Also gerade, weil es ja jetzt sein letztes Vertragsjahr ist, da müsste er schon was zeigen. Kurzes Update übrigens, ich sitze immer noch unfassbar bequem, dieses Sitzkissen war sensationell. Und nachdem ich so bequem sitze, können wir jetzt auch ganz entspannt in die Vergangenheit reisen und zu unserer finalen und wahrscheinlich, also wir wissen es ja nicht, aber wahrscheinlich unfassbar beliebten Rubrik diese Woche vorkommen. Wir können noch keine Party feiern, weil man gratuliert ja nicht zu früh, aber am Donnerstag, den 23. August, gibt es eine dicke, fette Party. Und warum? Weil uns Kobe 40 Jahre alt wird. Gibt's im Hause Frags, wird da ordentlich gefeiert, ne? Habe ich gehört.
Ja, also nicht bei mir, aber bei meinem Bruder.
Ja.
Und also nicht, um da kein falsches Bild drüber zu bringen. Ich finde Kobe natürlich auch überragend. Ich habe ihm allerdings keinen Kuchen gebacken. Also
nur ne, ja gut, hast du noch 2 Tage Zeit.
Ja, stimmt.
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir gratulieren noch nicht, aber vielleicht gibt es einen Geburtstagstweet oder so. Mal gucken. Kobe wird auf jeden Fall 40. Dann, auch am 23. August, vor 4 Jahren, wurde Kevin Love nach Cleveland getradet. Da ist er immer noch. Alle anderen, die damals auch da waren, sind weg. Also nicht alle, aber viele. LeBron, Kyrie. Was aber wirklich entscheidend ist, weil wir nämlich jetzt 10-jähriges Jubiläum feiern, ist der 24. August 2008. Da haben die USA nämlich endlich mal wieder die Goldmedaille im Basketball gewonnen. Nachdem sie vorher bei Olympia 2004 in Athen und bei der WM 2006 in Japan nur Bronze geholt haben, was einer mittleren Katastrophe gleichkam und was dann auch das Redeem-Team heraufbeschworen hat. Bei den zwei Turnieren vorher hat man so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, war es die zweite Garde, aber man hat sie, also die ganz großen Superstars waren halt irgendwie nicht dabei.
Ja, und sie haben sie haben eigentlich nicht zusammen trainiert und haben halt also auch nicht darüber nachgedacht, ob es vielleicht vom Team her passt, sondern halt einfach dann Leute zusammengeschmissen und
der Bock
die dann dabei. Gesagt, hier, ihr habt Talent, also macht mal.
Ja.
Und da waren dann solche Teams, die das Ganze etwas ernster angegangen sind, wie 2002 war es Jugoslawien, 2004 waren es die Argentinien,
glaube ich,
um uns Manu,
der
übrigens immer noch nicht entschieden hat, ob er jetzt noch ein Jahr spielt oder nicht.
Ja,
ich fürchte, es geht in die falsche Richtung.
Ja.
Irgendwann haben sie sich dann gedacht, okay, so langsam ist es peinlich genug, wir müssen das jetzt mal wieder ein bisschen reformieren. Mhm. Und dann hat Jerry Colangelo, nicht zu verwechseln mit seinem Sohn, dem Twitter-Gott, sich als Vorsitzender von Team USA halt hat das Ganze ein bisschen reformiert, hat irgendwie den Stellenwert wieder vergrößert, hat Coach K von Duke damit betraut, das Programm wieder nach vorne zu bringen und hatte dann in Kobe, LeBron, Wade, Chris Paul und so wieder eine etwas andere Ernsthaftigkeit zurückgeholt.
Ja, es war durchaus so dieses Team. Dwight Howard war ja auch noch dabei, damals war er auch noch sehr, sehr gut. Irgendwie Michael Redd, damals ziemlich guter Schütze gewesen, der leider auch viel zu viele Verletzungen hatte und deshalb seine Karriere zu früh beenden musste. Deron Williams war dabei, damals auch noch sehr stark. Melo war dabei, Carlos Boozer, Jason Kidd, Tayshaun Prince. Solide Geschichte.
Und man hört bei den Spielern halt auch, dass da nicht mehr dann nur auf den Namen geschaut wurde. Ja. So Tayshaun Prince, Carlos Boozer und so, die wurden dann schon explizit dafür geholt, dass sie da halt eine Rolle gespielt haben und nicht hier wirf mal.
Ja, und Carlos Boozer war nämlich tatsächlich damals auch noch ziemlich gut. Also das waren noch die Utah-Zeiten. Und Deron Williams ja auch. Also die beiden haben ja die Jazz da relativ weit geführt mit den Playoffs. Also waren mit Verstand zusammengestelltes Team, das dann auch ziemlich durchs Turnier gepflügt ist im Endeffekt. Also auch Deutschland haben sie, glaube ich, gegen die haben sie in der Vorrunde gespielt, mit 49 gewonnen. Finale gegen Spanien war dann ein bisschen knapper als gedacht, aber dann doch auch halbwegs souverän. Was halt interessant ist, dass das ja so ein bisschen die Saat für die Heat war dann. Also für die großen drei um LeBron, Bosch und Wade. Also da haben sie das erste Mal so richtig zusammengespielt und haben so ein bisschen Pläne geschmiedet, dass das vielleicht auch mal in der NBA passieren könnte. Oder bin ich da jetzt gerade komplett falsch?
Das ist zumindest so ein bisschen die Legende. Ja. Also bestätigt hat das, glaube ich, keiner von den dreien jetzt jemals, aber also es gibt auf jeden Fall die Spekulation, dass es halt damals losging und dass sie halt gesagt haben, okay, ihr wisst Bescheid, wir sind 2010 alle Free Agents, lass es mal schauen, was da dann geht.
Ja.
Aber angeblich gab es solche Gespräche auch vorher schon mal.
Okay.
Also auch mit Melo übrigens. Melo wiederum hat dann, weil er halt Melo ist, gesagt, nö, ich nehme den ganzen Vertrag, der halt ein Jahr länger ging und weshalb Melo dann auch erst 2011 Free Agent wurde.
Stimmt, und er wäre dann theoretisch
Sonst wäre er nämlich wahrscheinlich der dritte statt Bosch gewesen.
Ja, stimmt. Naja, auf jeden Fall auch sollte diese Legende nicht stimmen, ist trotzdem dieses Redeem-Team eins der legendäreren Teams USA und deshalb natürlich definitiv erinnerungswürdig, weil es diese Woche vor 10 Jahren war. Ja, damit sind wir, glaube ich, auch am Ende mit Atlantic Division und Zeitreisen und Geburtstagen und hoffen, dass es euch gefallen hat. Hört uns das auf Spotify zu, wo wir mittlerweile sind. Hinterlassen auf iTunes eine Rezension und sagt uns natürlich auch fleißig, welche Division wir kommende Woche machen sollen. Da geht es dann wieder zurück in den Westen. Da bleiben dann noch die Northwest Division rund um die Blazers plus natürlich die Pacific Division rund um die Warriors. Ich habe eine Idee, in welche Richtung es gehen könnte.
Ich auch.
Aber, ja gut, vielleicht macht ihr es auch wie im Osten und hebt euch das Beste bis zum Schluss auf. Das heißt, wir machen nächste Woche die Northeast Division, aber wir werden sehen. In diesem Sinne, wir hoffen, es hat euch gefallen. Hört wieder rein nächste Woche, wenn es so gewesen sein sollte. Erzählt es auch gern weiter und sollte es irgendwie Anregungen oder Kritik geben, schreibt uns gern direkt an. Könnt ihr gerne bei Facebook machen, könnt ihr bei Twitter machen. Und sonst würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und hoffentlich hören wir uns kommende Woche dann wieder. Reingehauen.
Reingehauen.